herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag unserer Vortragsreihe Gegen die Sucht eigentlich digital. Wir sind der Karstmacht-Doktor Bremen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir sind in ERFA des bundesweiten Karstcomputerclub. ERFA steht für Erfahrungsaustausch. Das ist ein schönes 80er-Jahre-Wort. Daran erkennt man ungefähr, wie lange es den schon gibt, nämlich seit 1984. Unser Bremerverein gibt es seit 2006 und seitdem beschäftigen wir uns hier in Bremen mit Technik und mit dem kreativen, das heißt meist nicht herstellerintendierten Umgang damit. Und das zu tun, treffen wir uns regelmäßig in unserer Embassy, das ist unser Clubraum in der Weberstraße. Dort findet jeden Dienstag ein offenes Treffen statt, zu dem jeder Interessierte jetzt eingeladen ist. Und wir laden regelmäßig zu Vorträgen zu technischen und technischnahen Themen ein, so wie auch heute. Deswegen begrüße ich jetzt Alexander Noack und Jan Plankamp, die heute der Frage nachgehen, wem gehört eigentlich mein iPhone?
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie gesagt, heute Abend soll es gehen um die Frage, wem gehört mein iPhone? Und nicht nur das iPhone, sondern Smartphones und andere mobile Geräte allgemein. Mein Name ist Alexander Noack, ich bin Fachinformatiker, arbeite als Entwickler in einem Softwarehaus hier in Bremen. Und bin Mitglied des Karls Computer Clubs seit 2005.
Ja, ich bin Jan Brankamp, Student der Informatik hier in Bremen und I work for IT's.
So, worum soll es heute Abend gehen? Erstmal eine kleine Einführung ins Thema, worüber wir reden wollen, worum es eigentlich geht. Die Frage, was bedeutet eigentlich diese Gerätehoheit? Dann wollen wir uns im Anschluss damit beschäftigen, Umständen, unter denen diese Geräte vertrieben werden, wie sie funktionieren, was hat das für Folgen für uns als Nutzer, für uns als Entwickler. Schließlich haben wir eine Reihe von Forderungen daraus abgeleitet, die der Chaos Computer Club und auch diverse andere Technik- und Bürgerrechtsorganisationen stellen. Und am Schluss gibt es noch einen Ausblick auf das, was uns in Zukunft erwartet, wenn wir nicht handeln. Ja, die erste Frage, die sich natürlich stellt bei der Frage, wem mein iPhone gehört oder wem mein Smartphone gehört, ist die erste Frage, ich habe das doch gekauft, gehört natürlich mir. Oder eben doch nicht. Da ist zu dem Thema gerade in der vergangenen Woche ein sehr schönes Beispiel gewesen. Das ist durchs Internet gegangen, war dann auch zwischenzeitlich in den Zeitungen. Es geht um eine norwegische Kundin des Buchhändlers Amazon. Die junge Dame hatte sich ein Kindle gekauft, das ist dieser E-Book-Reader, den Amazon vertreibt. Und hatte damit ein paar technische Probleme, wollte das Gerät umtauschen. Das hat dann aber so nicht geklappt. Stattdessen hat Amazon hier ohne Angabe von Gründen das Benutzerkonto gesperrt. Das Problem dabei ist, dieses Benutzerkonto benötigt man nicht nur, um Dinge bei Amazon einzukaufen, sondern auch, um auf die E-Books, die auf diesem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen. Das heißt, alle Bücher, die sie gekauft hatte, wohlgemerkt, egal bei Amazon der Raum, es waren 50 oder 60 Stück, waren plötzlich weg. Amazon hat sich auf einen E-Mail-Verkehr hin ihr gegenüber geweigert, auch nur eine Begründung anzugeben, warum sie das gemacht haben. Es gab also nur so ein Standardschreiben, in dem stand, sie haben gegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, aber nicht wie und warum und aus welchem Grund. Und auf weitere Diskussionen haben die sich nicht eingelassen. Das hat sich dann erst geändert, nachdem der norwegische Blogger Martin Beckelund über die Geschichte in seinem Blog berichtet hat. Das ist dann relativ schnell um die Welt gegangen und hat in der Netzgemeinde einen gewissen Entrüstungssturm ausgelöst, woraufhin dann Amazon zurückgerudert ist und den Account wieder freigeschaltet hat, vermutlich aus Angst vor dem Imageverlust, der damit einhergeht. Aber man sieht an der Stelle sehr deutlich, dass man als Kunde dieser ganzen Geschichte ein bisschen ausgeliefert ist, zumal Amazon als Konzern in den USA keine Niederlassung in Norwegen hat. Das heißt, wenn die junge Dame in Norwegen vor Gericht geht, wird sich vermutlich Amazon dann einen aufstellen. Die Technik, die das Ganze möglich macht, den Benutzer so aus seinen eigenen Geräten auszusperren, heißt Digital Rights Management. Und da wird der Mann gemacht.
Ja, beim Digital Rights Management handelt es sich um eine Sonderform der Zugriffskontrolle. Denn einmal digitalisiert, ist alles bloß ein Bildstrom. Egal ob Bilder, Bücher, Musik, Filme, alles ist nur Information, wenn sie einmal digitalisiert ist. Informationen lassen sich wunderbar mit Computern kopieren, beliebig oft zu vernachlässigbaren Kosten und verlustfrei. Im Gegensatz zu alten Medien, die einen Zwischenhändler brauchten, der diese Kopie durchführt. Keiner konnte sich zu Hause eine Schallplatte pressen. Bei CDs war es auf einmal möglich. Damit kam der Wunsch auf, diese neu gewonnenen Freiheiten der Technologie unter die Kontrolle zu bekommen, der Hersteller, um bestehende Geschäftsmodelle zu schützen oder dem Angelehnten neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ein Musikstück nur einmal anhören zu dürfen. Einen Film nur 3 Tage lang gucken zu dürfen. Dies wird erst möglich durch DRM. DRM ist eine sehr spezielle Form der Zugriffskontrolle, weil dem eigentlichen Nutzer eines Geräts und oftmals auch Eigentümer eines Geräts der Zugriff vor Informationen genommen werden soll, die auf seinem eigenen Gerät gespeichert sind. Wir haben es ja mit dem Widerspruch zu tun, dass ein Universalcomputer, der alles tun könnte mit diesen Informationen, was jemand beschrieben hat, davon abgehalten werden soll, bestimmte Operationen auf diesen Daten auszuführen und sie zu verändern oder wiederzugeben. Dafür ist es nötig, den Eigentümer von seiner eigenen Hardware auszusperren und ihm die Möglichkeit zu nehmen. Denn verschlüsselt kann man kein Musikstück hören, auch wenn es so abgespeichert ist. Die Software auf dem Gerät muss also in der Lage sein, die Daten, die dem Digital Rights Management unterliegen, wiederzugeben und dazu zu entschlüsseln, wenn sie denn dadurch geschützt sind. Das Problem wird dadurch verschärft, dass das Umgehen des DRMs zu egal wie legitimen Zwecken zu einem Konflikt mit dem Urheberrechtsgesetz führt, denn dieses stellt das Umgehen technischer Kopierschutzmaßnahmen unter Strafe. Hier kann es durch konkurrierende Rechtsgüter zwar wieder erlaubt werden, aber nicht für den normalen Kunden. Somit ist Digital Rights Management, kurz DRM, eigentlich Digital Restriction Management und beschränkt den Eigentümer seines Geräts in der Benutzung seines Geräts.
Ja, die Anforderungen des Digital Rights Managements führen natürlich dazu, das hatte Jan ja eben schon angesprochen, dass der Benutzer nicht nur die Software, die auf seinem Gerät läuft, nur mit Einschränkungen nutzen kann, sondern damit er das nicht umgehen kann, muss ich ihn auch aus seinem eigenen Gerät aussperren. Deswegen sind moderne Smartphones und Tablet-PCs in der Regel Geräte, die wir als Walled Gardens bezeichnen. Das Bild passt da eigentlich sehr gut. Man hat aber einen Garten, in dem innerhalb dessen man sich frei bewegen kann, in dem man machen kann, was man möchte. Aber alle Dinge, die außerhalb der Mauer des Gartens liegen, sind verwehrt, weil man nicht rauskommt. Der klassische Heimcomputer oder der PC bietet dem Benutzer dagegen vollen Zugriff auf die gesamte Funktionalität seiner Hardware. Das heißt, ich kann selber nach eigenem Ermessen Programme dort installieren, ich kann auch selber Programme schreiben und selbst bestehende Programme ausführen. Während ich das in der Regel auf einem solchen Gerät nicht mehr kann. Das gleiche gilt für den Zugriff aufs Dateisystem. Also man kann zwar so ein Smartphone an den PC anstecken und dann sieht man, was auf der SD-Karte drauf ist. Aber wenn man mal genau hinguckt, die meisten der Daten, die man gespeichert hat, Kontaktdaten, SMS, Daten von bestimmten Apps, die man installiert hat, die sind da nicht zu finden, weil eben der Zugriff darauf unterbunden ist. Der einzige Weg, über den ich neue Software auch mal in den Dorf bekomme, sind die sogenannten App Stores. Haben die meisten von Ihnen, so wer ein Smartphone hat, wird mit den, diesen Läden sicher schon in Kontakt gekommen sein. Das ist die iTunes Store von Apple beispielsweise oder der Google Play Store. Die haben natürlich für mich als Benutzer jetzt erstmal Vorteile. Erstmal sind sie einfach zu benutzen. Ich muss mich mit der Installationsroutine nicht umschlagen, wenn ich Sachen einstellen. Ich gebe es Ihnen einfach an. Tipp auf Installieren, das Programm ist da. Für Verkäufer von Programmen ist es ebenfalls bequem, weil man muss keine eigene Infrastruktur aufbauen. Man kann seine Software einfach in diesen Store einstellen und dann steht allen Anwendern zur Verfügung, die sie kaufen wollen.
Ja. App Stores haben zwar Vorteile, es dominieren meines Erachtens die Nachteile. Viele Hersteller versuchen zur Gewinnmaximierung und Durchsetzung ihrer Plattform als homogene Plattform den Nutzer auf einen Store zu beschränken. Und aus diesem einen Store können nur die Anwendungen installiert werden, die der Betreiber des Stores zulässt. So wird der Besitzer des Geräts auf die Anwendungen beschränkt, die dem Betreiber genehm sind. Man ist den Regeln unterworfen und solange man sein Gerät nicht jailbreakt, ihm ohnmächtig ausgeliefert. Die Regeln stellt der Betreiber selbst auf, ohne direkt einem anderen Rechenschaft schuldig zu sein. Dies können zum Beispiel Regeln sein, wie bei Apple, dass man nicht mit den Apple-eigenen Anwendungen, die vorinstalliert sind, in Konkurrenz treten darf. Es darf nur ein Mail-Programm geben. Es darf keine weiteren Map-Anwendungen geben, was gerade bei der tollen Standard-Map-Anwendung interessant wäre. Ebenso kann eine Vor- und Nachzensur durch den Betreiber erfolgen. Der Betreiber kann, wie wir zum Beispiel bei Amazon auf dem Kindle gesehen haben, nachträglich erworbene Güter löschen. Oder, wie man es bei Apple regelmäßig sieht, aus nicht nachvollziehbaren Gründen Apps aus dem App Store entfernen lassen, sodass sie nicht weiterhin gekauft werden können. Des Weiteren ist der Betreiber eines App Stores, wenn er der Plattformbetreiber ist, auch daran interessiert, nur einen App Store zuzulassen, weil er aus den Einnahmen in diesem App Store prozentual beteiligt wird. Zum Beispiel bei Apple mit bis zu 30% am Umsatz der Anbieter.
Ja, das Ganze dient natürlich im Wesentlichen eben dem Zweck, den Anwender an den Hersteller zu binden. Und das passiert nicht mehr darüber, dass man ein tolles Produkt anbietet mit guter Qualität oder zumindest darauf angewiesen ist, wo die Kunden deswegen wiederkommen, weil sie sagen, das Produkt ist gut, das will ich haben, sondern es wird ein Zwang aufgebaut, denn wenn ein Benutzer sich so ein Gerät gekauft hat und dann sich eine ganze Reihe von Apps gekauft hat für das Gerät, die dann aber nur mit dem Gerät dieses Herstellers funktionieren, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man dann ein anderes Gerät kauft, und damit die Investition in die Apps, die man gekauft hat, hinfällig ist, immer geringer, je mehr Geld man schon für dieses Gerät ausgegeben hat. Dadurch wird es immer schwieriger, die Plattform zu wechseln, wenn man seine Investition dann nicht abschreiben will. Das ist natürlich nicht nur bei Unternehmen so, sondern durchaus auch bei Privatleuten. Denn auch wenn die Apps in der Regel nicht so teuer sind, wenn man das mal zusammenrechnet, das läppert sich schon ganz gut, wenn man da 20, 30 Apps kauft und jeder hat so 250 Euro gekostet, da kommt schon ganz gut was bei zusammen. Und der Hersteller ist eben daran interessiert natürlich, dass der Benutzer bei ihm bleibt und seine Geräte weiterkauft. Und dementsprechend versucht er natürlich auch, die Apps aus anderen Stores rauszuhalten. Ja, dann haben wir als nächsten Punkt die Frage, wie kriegt man die Programme auf ein anderes Gerät, speziell wenn man ein Gerät von einem Hersteller gekauft hat.
Ja. Wie kriegt man die Apps rüber? Bestehende Software ist oftmals so lizenziert, dass sie an den Benutzer gebunden ist. Kaufe ich ein Programm für einen PC, habe ich ein Programm für einen PC und die Lizenz gilt oftmals in der Spielebranche zumindest auch für andere Plattformen. Auf iPhones müsste der Store-Betreiber, über den ich die Apps gekauft habe, diese verkaufbar machen. Hier gilt technisch ausgeschlossen kein Erschöpfungsgrundsatz, denn ich habe nichts außer einer Nutzungslizenz in Wirklichkeit erworben und bin dem Hersteller ausgeliefert, wenn ich meine Anwendung verkaufen will. Wenn ich aber das iPhone selbst verkaufen will, mein bestehendes Gerät, und dieses einem neuen Nutzer nutzbar machen möchte, dann muss ich zum Hersteller gehen, es dort deaktivieren, Apple in diesem Fall, meinem iPhone, mitteilen, dass ich das Gerät verkauft habe, und auf das dann der neue Nutzer das Gerät aktivieren kann. Noch ist diese Aktivierung kostenpflichtig, aber ohne kann ich das Gerät nicht nutzen, wenn der Hersteller sich entscheidet dafür.
Noch nicht kostenpflichtig.
Noch ist sie nicht kostenpflichtig. Ja. Wenn sich der Hersteller entscheiden sollte, diese Aktivierung kostenpflichtig zu machen, könnte ich entweder das hinnehmen oder das Gerät wegschmeißen.
Ist das bei Android auch so?
Hängt vom Gerät ab. Also mir ist noch kein Smartphone bekannt, wo die Aktivierung Geld kostet. Bei anderer Software ist das so. Also im Spielebereich zum Beispiel lässt es sich auch manchmal nur einmal durchführen und ist verlustbehaftet. So gibt es zum Beispiel diverse Spiele, die man kauft und dann Zusatzcontent bekommt, der relevant fürs Spiel ist. Sogenannten Downloadable Content. Und diesen nur einmal pro Kauf bekommt. Und wenn ich das Spiel mehrfach aktiviere, geben mir diese Zusatzinhalte verloren. Spricht rechtlich nichts dagegen, dass ein Hersteller aus Gewinninteresse das auch auf Smartphones wird.
Hinter welchen Rechtsgrundsätzen versteckt sich der Hersteller?
Hinter seinen Terms of Service oder Terms of Usage und License Agreements, also ähnlich wie so License Agreements, sogenannte Schwingwarp-Lizenzen, das heißt in dem Augenblick, wo ich das Gerät aufmache, behaupte die Auslegung im US-Recht, hätte ich schon den Großteil der Lizenz akzeptiert und muss dann noch einmal OK drücken beim ersten Start des Geräts. Also Vertragsfreiheit.
Ich stelle mir gerade vor, du verkaufst dein Auto und musst das erst zu VW oder was immer wir fahren bringen.
Ja.
Da kriege ich ein Hörnchen. Ich meine, ich habe keine Apple und ich will auch kein iPhone haben, aber okay. Ich habe einen Passat, der ist 20 Jahre alt.
Ja,
da ist es so, aber da muss doch irgendwo in Deutschland mal jemand aufwachen und sagen, hör mal, das ist aus Amerika Zeug. Alles, was aus Amerika kommt, ist gut. Siehe Coca-Cola. Das muss doch hier möglich sein. Wenn ich was gekauft habe, dann kann es nicht wieder verkaufen.
Also das ist tatsächlich so, dass nach deutschem Recht der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz, also der besagt im Wesentlichen, wenn ich als Händler oder Hersteller ein Werkstück verkaufe, also zum Beispiel ein Auto, dann verliere ich die Rechte an der Weiterveräußerung dieses Werkstücks in dem Moment, wo der Kunde das bei mir bezahlt hat. Das gilt aber nur für Werkstücke. Das heißt, für eine Software, die auf einer CD verkauft wird, gilt das. Für eine Software, die ich per Download im Internet bestelle, gilt das nicht.
Weil ich dort nichts Materielles erworben habe.
Ja, okay. So, das heißt also im Wesentlichen, dass man den Hersteller von den Geräten vertrauen muss.
Und zwar bedingungslos.
Und zwar ziemlich bedingungslos. Das Umschalten jetzt zum Beispiel, wenn ich ein iPhone verkauft habe, ist im Moment noch vergleichsweise einfach, weil man eben diesen paar Mausklicks, aber schon das ist schon ganz schön viel, wenn ich ein Gerät verkaufen will, für das ich Geld bezahlt habe, dass ich dann erstmal auf eine Webseite gehen muss und da was eingeben. Aber dass das so bleibt, ist tatsächlich daran gebunden, dass die Hersteller ihren Kunden weiterhin entsprechend wohlgesonnen sind. Wenn die jetzt plötzlich sagen, wir wollen Geld, dann kann man das Gerät entweder wegwerfen oder sich den zähneknirschen beugen. Und es gibt eben wenig Möglichkeiten, das zu machen, weil der Hersteller die volle Kontrolle über meine Hardware hat. Und das ist eben nicht nur für Programmierer wichtig, dass diese Hardware nicht frei zugänglich ist, sondern auch für Benutzer. Zum einen eben, weil man diese Mechanismen nicht umgehen kann. Zum anderen ist natürlich eine Kontrolle dessen, was mein Gerät tut, durch Dritte, auch nur sehr eingeschränkt möglich. Bei dem PC, wenn ich eine PC-Software habe, dann kann ich da zusätzliche Programme zur Analyse installieren und einfach mal nachgucken, was treibt dieses Programm eigentlich. Und es gibt da sehr viele Beispiele von Software, die nach der Installation, gerade bei Spielprogrammen ist das sehr beliebt, die gerne mal nach Hause telefoniert und irgendwelche Informationen über den Benutzer, wie lange der gespielt hat oder was er für eine Internetanbindung hat und ähnliche Daten werden da an den Hersteller geschickt. Bei einem PC kann ich das relativ leicht herausfinden. Bei so einem World Garden-System habe ich nicht die Möglichkeit nachzugucken, was tut ein Programm eigentlich, nachdem ich es installiert habe. Und es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe von Fällen gibt bei Apps für Smartphones und Tablets, bei denen die Programme im Hintergrund heimlich Daten gesammelt haben über den Benutzer und die gegebenenfalls dann eben auch an den Hersteller des Programms weitergeleitet werden. Ein sehr beliebtes Beispiel dafür sind Standortdaten, die beim Handy anfallen. Die meisten Smartphones haben GPS-Empfänger drin, dazu ist man eben auch noch eingebucht im Mobilfunknetz, da ist schon ziemlich genau feststellbar, also auf einen Meter genau feststellbar, wo ich gerade bin. Und es gibt mehrere Fälle, der bekannteste davon dürfte der von Apple sein, die in schöner Regelmäßigkeit in eine Datenbank eingeschrieben haben, wo der Benutzer gerade ist. Was mit diesen Daten tatsächlich passiert ist, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Apple sagt, die sind nicht vom Telefon an Apple weitergeleitet worden. Überprüfen kann man das nur sehr schwer. Aber selbst wenn das so ist, der Benutzer ist nicht darüber informiert worden, wenn so ein Gerät dann mal geklaut wird und jemand macht das auf und kommt an diese Datenbank ran, dann hat man eine sehr schöne Datenbank, wo man ein Bewegungsprofil erstellen kann, wo jemand in den letzten Wochen oder Monaten überall gewesen ist, gegebenenfalls mit wem er sich getroffen hat. Das ist natürlich schon für manche Leute nicht ganz uninteressant. Also nicht nur Geheimdienste haben daran Interesse, sondern auch Werbetreibende und eine ganze Reihe von anderen wichtigen Gestalten. Und als Anwender möchte ich also zumindest vorher gefragt werden, wenn das Telefon solche Daten erhebt. Die Möglichkeit, das zu kontrollieren, habe ich nicht.
Ich habe jetzt BlackBerry, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, bei Android und bei Apple, aber ich kann bei meinen Apps die Berechtigung bearbeiten und kann das Ding auch zulangen. Bei mir ist das jetzt auch schon so gewesen, dass ich, wenn ich einer App irgendwie die Beschränkung nicht zu hart angelegt habe, dass sie dann nicht mehr funktioniert und dann habe ich sie rausgeschmissen. Ist das vom System her sicherer oder wirklich
prinzipiell? Ähnliche Möglichkeiten gibt es unter Android zumindest auch. Ja. Dort fragt dann die App beim Installieren, ob sie das und das tun darf, und ansonsten lässt sie sich nicht installieren. Und natürlich kann man dagegen Apps, die zu viel wollen, mit den Füßen abstimmen und sie einfach nicht nutzen, solange es genug Alternativen gibt. Ist das in diesem Einzelfall eine Möglichkeit?
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir auch da dem Hersteller des Telefons und des Betriebssystems glauben müssen, dass er uns wirklich informiert. Und wenn der Hersteller jetzt ein Hintertürchen da eingebaut hat, dass eine App gar nicht fragt, das kann ich nicht kontrollieren.
Schönes Beispiel sonst mit dem BlackBerry. Das Problem an dem BlackBerry ist zum Beispiel, dass die BlackBerries einen vom Carrier, also vom Handynetzbetreiber aus nutzbaren Update-Mechanismus haben. Das wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel benutzt, um Schadsoftware als Update auf alle BlackBerries in der Umgebung einer größeren Konferenz zu Abhörtechniken für Nachrichtendienste zu verteilen, vermutlich in der Erwartung, dass es dort viele interessante Personen gibt, über die sich mehr zu erfahren lohnt. Das Update musste dann zwar noch bestätigt werden, in diesem Fall, aber es stand dann dort, Research in Motion hat ein neues Update veröffentlicht. Ja, wer drückt da Nein?
Die haben den Messenger, der auch gehackt hat.
Ja, also damit war es möglich, unter anderem den gesamten Kurznachrichtenspeicher einzusehen, auch für den BlackBerry eigenen verschlüsselten Nachrichtendienst. Zu dem Research in Motion zum Beispiel in Großbritannien und Indien den Bedarfsträger nach Anfrage, bevor es ein Gerichtsurteil dazu gab, Zugang gewährt hat.
Ja, diese Kontrolle über die Hardware, Thema Updates hatten wir eben beim BlackBerry schon. Der Hersteller des Gerätes, der Plattformbetreiber, kann Updates zur Verfügung stellen und ich kann nicht immer sagen, dass ich die nicht haben will. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist die Sony PlayStation, die vom Prinzip her genauso arbeitet wie die Mobilgeräte. Die haben vor 2 Jahren, war es glaube ich, ein Update rausgebracht, das Funktionen der PlayStation beschnitten hat. Und zwar konnte man auf dem Gerät zusätzlich zu der Software, mit der man die Spiele abspielt, ein alternatives Betriebssystem installieren, in der Regel Linux. Das ist eine Funktion gewesen, mit der Sony Werbung gemacht hat. Guckt mal, bei unserer Konsole geht das und dann könnt ihr da selber mit rum experimentieren. Das war auch durchaus für etliche Käufer ein Grund, sich dieses Gerät zu kaufen. Dann hat Sony entschieden, dass ihnen das zu brenzlig ist, weil sie Angst haben, dass irgendjemand das für irgendwas missbrauchen könnte, und haben in einem Update diese Funktion abgeschaltet. Das Ergebnis ist gewesen, natürlich, dass sich zum einen die Kunden massiv aufgeregt haben, das hat aber nicht viel gebracht, und diejenigen, die sich dieses Updates verweigert haben, sind dann kurzerhand aus dem PlayStation Network, das man benötigt, um neue Spielinhalte runterzuladen oder Online-Spiele zu spielen, ausgesperrt worden. Sony hat einfach gesagt, solange ihr das Update nicht eingespielt habt, dürft ihr nicht mehr in unserem Netzwerk spielen. Dementsprechend bleibt natürlich dem Besitzer eigentlich, wenn er seine PlayStation weiterhin benutzen will, gar nichts anderes übrig, als das mitzumachen.
Gerichtsstand ist Tokio, ne?
Jein, ich glaube, der Gerichtsstand ist Sony Online Entertainment, die dafür zuständig sind, ist, glaube ich, in Kalifornien.
Das ist ja
schwierig, weil...
Also es hat niemand erfolgreich geschafft, das rauszuklagen. Allerdings hat es Bastler dazu motiviert, sich die Konsole genauer anzusehen, um die Funktionalität wiederzubekommen. Das Ergebnis ist, dass die Angst, dass der Kopierschutz durch das dokumentierte Feature, mit dem die Konsole beworben wird, gebrochen wird, unnötig ist, denn die Leute haben jetzt auch ohne dieses Feature den Kopierschutz vollständig gebrochen. Man ärgert nicht die Leute, die sich mit den Innereien...
Zunächst einfach darauf waren natürlich alle zu verklagen, die sich mit dem Problem beschäftigt haben, aber das hat bis jetzt auch noch nicht zu viel geführt.
Hat sich außergerichtlich geeinigt?
Eine andere Funktion, die sehr zwiespältig zu sehen ist, ist die sogenannte Remote-Wipe-Funktion. Das bieten relativ viele Hersteller an, am bekanntesten dürfte Apple sein, die, wenn man so ein Apple-Konto hat, die Möglichkeit anbieten, in der Regel zum Beispiel für den Fall, das Gerät wurde gestohlen, sind sensible Daten drauf, dass man das löschen kann. Und zwar eben über das Internet. Man kann sich dann über das Internet einloggen in sein Konto und sagen, ich möchte gerne den Inhalt von meinem iPhone oder den Inhalt von meinem iPad gelöscht haben. Und sobald das Gerät das nächste Mal online geht, passiert das. Die Schwierigkeit ist, man ahnt es, auch hier hat es schon wieder Fälle von Missbrauch gegeben. Der jüngste Fall war der des amerikanischen Journalisten Matt Honan. Der hat plötzlich festgestellt, dass sein iPhone ist dann plötzlich ausgegangen. Und als er nachgesehen hat, was los ist, waren die ganzen Daten weg und das Gerät zurückgesetzt. Als er sich dann in den Rechner gesetzt hat, hat er festgestellt, da passiert gerade dasselbe. Es hat sich dann herausgestellt, dass Hacker sich das Passwort beschafft haben. Und zwar nicht dadurch, dass sie jetzt irgendwie ganz besonders in dieses System einstiegen, sondern sie haben schlicht und einfach bei Apple angerufen, haben behauptet, sie wären Matt Honan, haben ein bisschen rumgetrickst, ein bisschen Social Engineering gemacht und Apple hat ihm die Passwörter verraten.
Mit dem Apple-Passwort, also mit dem Zugang zu den Apple-Diensten, war es möglich, sein Gmail-Account, also seine E-Mail-Zugänge zurückzusetzen. Über die E-Mail-Adresse haben sie seinen Twitter-Account, über den er für die Arbeit getwittert hat als Journalist, übernommen und dort in seinem Namen gepostet. Dass diverse andere Online-Dienste, die alle auf E-Mail fürs Passwort zurücksetzen, zurückfallen, wenn der User darum bittet, waren genauso angreifbar und das Apple Remote Wipe ist gründlich. Es hat die Dateien gelöscht und angefangen zu überschreiben. Er saß dann verzweifelt vor seinem Laptop, das ihn um einen vierstelligen Freischaltcode bat, um den Löschvorgang abzubrechen, während er mit dem Telefon seiner Frau bei Apple angerufen hat. Denn er hatte ja noch ein drittes Apple-Gerät, sein iPad. Ja, das hat 2 Minuten nach dem iPhone damit begonnen, sich selbst zu zerstören. Und 3 Minuten später hat halt auch das Laptop reagiert. Aber es hat lange genug gedauert, dass er noch sehen konnte, dass die Angreifer schon bei seinem Google-Account waren und diesen gelöscht haben. Denn sein Kalender konnte keine neuen Termine mehr runterladen. Das war das Letzte, was er sah, bevor der Bildschirm grau wurde und die Bitte um eine PIN erschien. So, wer hier die Kontrolle über die Hardware hat,
wir brauchen Psychiater. Ich sag, der Mann braucht einen guten Psychiater.
Wie geht's dir, Mann?
Welchen Mann? War gerade nicht angenehm, weil unter anderem auf dem Gerät halt viele wichtige auch private Erinnerungen gespeichert waren, geschrieben, unter anderem 1 Jahr an Fotos. Keine Sorge, er hat eine Kopie in der Apple Cloud.
Also das Problem neben den illegalen Zugriffen auf die Daten sind die legalen Zugriffe auf die Daten. Dadurch, dass in solchen Systemen, wie wir eben auch schon gehört haben, ziemlich viele Daten nicht mehr auf meinem Gerät gespeichert werden, sondern irgendwo in der Cloud beim Hersteller, besteht natürlich die Möglichkeit, dass diverse Behörden versuchen, sich in diesen Daten zu begreifen. Da gibt es in Deutschland den schönen Begriff Bedarfsträger. Bedarfsträger sind alle, die behaupten, sie brauchen die Daten im Wesentlichen. Das können sein Polizeibehörden, das können sein Finanzverwaltungen, das können sein Nachrichtendienste. Und in Deutschland ist es in der Regel so, wenn man auf bestimmte Daten Zugriff nehmen will, die jetzt über so reine Bestandsdaten, also Kundendaten hinausgehen, braucht man dafür einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Nun gilt aber bei einem solchen Cloud-Service-basierten System die Jurisdiktion des jeweiligen Landes. Bei den vorhin genannten Blackberries für Research and Motion wäre das Kanada. Da sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass beispielsweise US-Behörden sich Zugang zu Daten von E-Mail-Konten verschaffen und diese dann im Rahmen der Amtshilfe an deutsche Behörden weiterreichen, ohne dass die deutschen Behörden sich dafür beim Richter einen entsprechenden Beschluss beschaffen müssen. Die Amtshilfe ist nämlich egal, das brauchen sie nicht.
Also ein schönes Beispiel wären halt Blackberries, wo nach den Occupy-Protesten, die dann zu gewalttätigen Ausschreitungen führten, Research in Motion den britischen Terrorbehörden, die sich dafür zuständig erklärt haben, den von allen britischen Research in Motion Nutzern den Zugang auf deren verschlüsselten Kurznachrichtendienst ermöglicht hat, damit sie darauf eine Volltextsuche durchführen können. Und dann so sympathische Sachen machen, darauf basieren wie: Wir haben einen begründeten Verdacht, dass ihr Kind an einer Ausschreitung beteiligt war, weswegen die gesamte Familie jetzt aus dem sozialen Wohnprojekt geworfen wird. Sie haben gerade ihr Recht auf diverse Sozialleistungen, unter anderem Rechtsbeistand verloren. Also bezahlbaren Rechtsbeistand.
Als letzter Punkt, das hatten wir eben schon genannt mit dem Beispiel von Millionen Cracker, also ein leichtes Spiel, weil viele Daten eben auch zentral gespeichert werden. Das heißt, ich muss nicht in jedes Gerät einzeln einbrechen, um an die Daten der Benutzer ranzukommen. Es genügt, in Anführungszeichen genügt, wenn ich mir Zugang zu den Kundendaten beim Herstellers verschaffe. da sei als Beispiel das Google zu nennen, die können das sehr gut sowas, die haben sich kurz nach dieser Geschichte mit der PlayStation von dem Online-Netzwerk, über das man Online-Spiele spielen kann, haben so die Server nicht richtig abgesichert gehabt und haben sich die Kundendaten klauen lassen. Kundendaten heißt in dem Fall Namen und Anschriften von Kunden, Benutzernamen und Passwörter für die Spiele, Kreditkartennummern. Und wie sich bei der Gelegenheit herausgestellt hat, diese kleine Sicherheitsnummer, die man, wenn man online mit der Kreditkarte bezahlen muss, die ja eigentlich nicht gespeichert werden darf, sondern nur als Prüfsumme dient, hat Sony auch gespeichert und in der Gelegenheit dann gleich auch gleich verloren. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern wir haben dann das Ganze gefixt, haben große Pressemitteilungen rausgegeben, ist jetzt alles in Ordnung, alles sicher, kann nichts mehr passieren, zwei Wochen später ging es durch den Performer los.
Denn Sony ist ein großer Konzern. Sony hat auf jedem Kontinent so ungefähr eine Niederlassung und so weiter. Und jede dieser Niederlassungen ist der Reihe nach gebrochen worden und ausgeräumt worden. Das ging über 2 oder 3 Monate lang, dass jede Woche irgendein größerer Sony-Dienst mit mehreren Millionen Nutzern geknackt wurde und die Daten gestohlen oder unfreiwillig mehr Sicherheitskopien bekam als vorgesehen. Und diese Sicherheitskopien konnte man dann günstiger werden.
Ja, und auch nicht so günstig. Und das war so, dass es tatsächlich einige Beobachter der Szene eine Seite aufgesetzt haben, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, sonybeenhacktoday.com. Wenn man die angerufen hat, aufgerufen hat, dann kriegte man nur das große Wort Yes zu sehen. So, kommen wir zum nächsten Kapitel. Zensur. Die Zentralisierung der Datenstrukturen erlaubt natürlich auch eine recht umfassende Zensur. Ein bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitbekommen hat, das ist auch schon 2 Jahre her, war auch Amazon, als sie den Kindle neu rausgebracht hatten, haben die es geschafft, ein Buch dort zu veröffentlichen für den Kindle, wo sich später herausgestellt hat, die Firma, die das Buch veröffentlicht hat, hatte gar nicht die Rechte dazu, das als E-Book zu verlegen. Anstatt sich jetzt mit dem Verlag zu einigen, hat Amazon damit reagiert, dass sie allen Leuten, die das Buch gekauft haben, beim nächsten Mal, als sie ihren Kindle mit dem Internet verbunden haben, dieses Buch wieder gelöscht haben und dann konnte ich 10 Euro geschrieben. Das ist natürlich bei den Kunden nicht so gut angekommen. Unter anderem deswegen, es gab da einen Fall eines Schülers, der hat dieses Buch lesen müssen in der Schule. Und hat sich jede Menge Notizen gemacht, was beim Kindle geht. Die waren natürlich alle weg. Das heißt, seine ganze Hausarbeit, die er hätte abgeben müssen, war für einen Eimer, weil seine ganzen Notizen, die er als Recherche gemacht hat, alle weg waren. Ihm ist tatsächlich von einem Gericht dann auch ein Schadenersatz zugesprochen worden. Die Ironie an der Sache ist, bei dem Titel dieses Buches handelt es sich um George Orwells Buch 1984. Ein aktuelleres Beispiel ist die Mobilseite von Bild.de. Da betreibt Apple die Zensur in diesem Fall. Wenn man ein iPad 2 sein eigen nennt, dann kann man die Seite dieser Zeitung nicht mehr aufrufen, sondern bekommt tatsächlich nur den schönen Hinweis zu sehen, dass man auch bitte die kostenpflichtige abkaufen soll. Diese App enthält dieselben Inhalte wie die Webseite von Bild.de und kostet 2,99 Euro im Monat.
Ich bin
das
ein bisschen
eingeschränkt. Ja, das zeigt natürlich ganz gut, wie der Hersteller da Kontrolle ausüben kann, indem er einfach den Zugang zu bestimmten Ressourcen sperrt. Und so wenig ich selber Blütenleser bin, halte ich das für problematisch.
Das könnte auch anders aussehen.
Richtig. Des Weiteren haben US-Konzerne auch sehr gerne die Angewohnheit, ihre eigenen Wahlvorstellungen auf Benutzer auszudehnen, die sich nicht in den USA befinden. Das fängt mit dem berühmten Mädchen auf Seite 1 oder wo man das ist bei Bild an und hört bei zum Beispiel Fotocommunity Seiten auf, die mal eben schnell zensiert werden, weil den Amerikanern da dann so viel nackte Haut zu sehen ist. Redmond, also Microsoft, hat in seinem Cloud-Dienst vor einiger Zeit einen Fotografen, der unter anderem Aktfotografien herstellt, seine persönlichen Fotos, die er in der Cloud gespeichert hatte, gelöscht. Die haben da so eine Software drüber laufen lassen, die versucht zu erkennen, ob dort nackte Menschen dargestellt sind oder nicht. Und wenn es einen bestimmten Schwerwert überschreitet, zack, weg damit, obwohl die Daten gar nicht öffentlich waren. Wenn man die privaten, private Fotospeicher dieses Fotografen und die Sachen waren nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Trotzdem hat Microsoft die mit dem Hinweis auf seine Benutzungsbestimmungen, in denen eben drin steht, Pornografie und Nacktheit ist nicht erlaubt, einfach mal gelöscht. Und zu guter Letzt besteht natürlich auch die Möglichkeit der Manipulation von Inhalten, ohne dass der Benutzer das merkt. Grundsätzlich wäre es möglich, ich weiß bei Mobilgeräten keinen Fall, bei dem das tatsächlich jetzt schon passiert wäre, es wäre grundsätzlich möglich, dass der Hersteller einer Software unliebsame Nachrichten nicht nur unterdrückt, sondern auch in seinem Sinne verändert. Das heißt, die Inhalte einer Webseite anders angezeigt werden, als sie tatsächlich verstehen. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, allerdings nicht aus der, aus der Mobilgerätewelt, sondern tatsächlich eine Webseite. Es ist eine fundamentalistisch-christliche Nachrichtenseite aus den USA, die sich von Usenet. Die machen eigentlich nichts anderes, als Nachrichten von anderen Seiten zu aggregieren und die auf ihrer Seite zu präsentieren. Dabei werden dann aber bestimmte Inhalte verändert, unter anderem bestimmte Worte ausgetauscht, die die christlichen Leser als anstößig empfinden würden. Sehr schönes Beispiel, wo das mal richtig schief gegangen ist, ist, diese Seite tauscht unter anderem das Wort gay gegen das Wort homosexual auf. Das ist denen dann auf die Füße gefallen bei der Berichterstattung über die Olympiade 2008 in Peking. Dort wurde nämlich der 100-Meter-Lauf gewonnen von einem Sprinter namens Tyson Gay. Oder um es mit dem britischen Komiker Marcus Brigstocke zu sagen, the child that is born on Sabbath day is bonny and blithe and good and...
Technisch wird eine solche Veränderung von Inhalten bereits im Mobilfunknetz vorgenommen, allerdings noch aus technischen Gründen, und zwar um Bandbreite zu sparen, werden Bilder vom Diensteanbieter runtergerechnet auf einen transparenten Zwangsproxy und mit einer geringeren Auflösung übertragen. Gleichzeitig, damit dies nicht den Dienst durcheinander bringt, um das Caching zu verbessern, wird Code in die Webseite, also JavaScript, eingefügt, damit unter anderem die Änderungen nicht unten in der Statusleiste zu sehen sind bei Browsern, die noch eine haben. Wenn man keine Kontrolle über sein eigenes Gerät hat und der Mobilbrowser, der einzige ist, den der Plattformbetreiber zulässt, zum Beispiel keine Möglichkeit hat, in den Quelltext der Seite, die man sich gerade anguckt, reinzugucken, kann man derartige Fehler und Darstellungsfehler, die daher kommen, schlecht analysieren. Mit derselben Technik könnte man natürlich auch andere Inhaltsverfremdungen vornehmen. Ja, kommen wir zu dem Problem, dass man als Nutzer oftmals dem Betreiber unmächtig ausgeliefert ist, weil die Rechtsdurchsetzung dem einzelnen Nutzer nicht mehr möglich ist. Er kann seine Rechte nicht mit vertretbarem Aufwand und nicht in zumutbarer Zeit einklagen. Der Versuch, über mehrere Restriktionen hinweg einen Hersteller dazu zu verklagen, die eigenen lokalen Gesetze über Datenschutz einzuhalten, ist kaum möglich. Ersetzt wird die kodifizierte Rechtsprechung durch Maschinencode. Das zusammengefasst durch Lorenz Lessing zu Code is Law. In der Welt, die wir uns damit schaffen, ist das formale Recht ersetzt in den meisten Fällen durch Programmcode, der Dinge automatisiert. Zum Beispiel automatisiert Inhalte löscht, weil sie zu viel Haut zeigen.
Oder von demokratischen Politikern geäußert worden sind. War auch Webseiten tagelang gesperrt. Die reden nicht, lesen die eigentlich.
Oder zum Beispiel die Übertragung der des Grammy Awards. Die sollten online gestreamt werden.
und unter anderem auch auf YouTube hochgeladen werden und also eine auf die Durchsetzung von Verwertungsrechten spezialisierte Firma hat über die automatisierte Schnittstelle von YouTube eine Urheberrechtsverletzung gemeldet und diese Meldung ging automatisiert von einem Programm aus, dass die Filmszenen und Hintergrundmusik, die bei den Berichterstattungen über die Werke, die da beurteilt wurden, verwendet wurde, eingeblendet wurden. So hat sich das Event selbst aus dem Netz befördert, denn einer der Ausgezeichneten hatte diese Firma angestellt, sein Urheberrecht durchzusetzen. Es hatte keinerlei juristische Konsequenzen für denjenigen, der jetzt diese DMCA Takedown Notice automatisiert erzeugt hat.
Warum ist das witzig?
Na, ich finde es nicht so lustig.
Ja, das ist erstmal etwas erschreckend, keine Panik, du musst nicht jeder durchlesen. Viel von dem Recht wird durchgesetzt über allgemeine Geschäftsbedingungen und mal ehrlich, von Online-Diensten, die man benutzt hat, wer von Ihnen hat das schon mal alles gelesen?
Verstanden.
Von Verstehen brauchen wir erstmal noch ein Sprech. Erstmal, wer hat das alles gelesen? Da verbergen sich mitunter ziemlich erschreckende Dinge drin. Das hier ist ein Beispiel, das schon etwas älter ist, des Online-Dienstes ICQ. Das ist ein Instant Messenger, ähnlich wie Microsoft Messenger, wo man Nachrichten an Leute schicken kann, die auch gerade online sind, die dann sofort angezeigt bekommen. Das ist quasi eine Art Chatprogramm. Worauf ich hier die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist das hier hervorgehobene. You hereby grant ICQ an irrevocable license to use for all other purposes. Und da kommt jede Menge juristisches Blabla dazwischen. Was das bedeutet ist, wer diesen Nutzungsbedingungen zustimmt, räumt dem Betreiber des Dienstes ein. Alles, was man über diesen Dienst versendet, Texte, Bilder, Filme, Musik, die man selber erstellt hat, für seine Zwecke zu verwerten. Man gibt also das komplette Verwertungsrecht für alles, was man dort treibt, an den Hersteller ab. Und zwar automatisch und nicht widerrufbar. Inwieweit das von deutschem Recht gedeckt ist, das sei mal dahingestellt. Ich denke mal eher nicht. Aber da sind wir wieder bei dem Problem. Die Firma sitzt in den USA. Da ist so eine Nutzungsbedingung von der Vertragsfreiheit gedeckt. Wer dem zustimmt, ist also quasi selber schuld. Ich bin ziemlich sicher, weniger als 1% der Benutzer solcher Dienste wissen. Und ICQ ist bei weitem nicht der einzige Dienst, der solche Klauseln hat.
Das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt der AGB.
Und das muss man dazu sagen, also das sind nicht die gesamte AGB, sondern es ist nur der Teil, der sich um die Verwertungsrechte, um die Übertragung der Verwertungsrechte kümmert. Wenn man den gesamten Vertrag an Kleingedruckten ausdruckt, sind das roundabout 30 Seiten.
Das ist nur ein Satz.
Ja. Ja,
das ist ein Satz, ja.
Der geht auch noch weiter.
Ja.
Nee, das ist ein Punkt. Der Körper ist
ein Satz.
Gleichzeitig ein Absatz.
Und das ist natürlich Absicht, dass die Sachen so. Das steht auch ziemlich weit hinten. Also, das ist einer der letzten Absätze in dem Text. Das ist natürlich Absicht, weil man eben nicht will, dass die Leute das alles lesen. Ja, die Weise, wie man diese Informationspflicht umgeht. Da kommen wir zum letzten Punkt, die Forderung, oder vorletzten Punkt, die Forderung, die wir an die Hersteller haben und an den Gesetzgeber. Wir, das heißt nicht nur die beiden hier vorne, sondern der Chaos Computer Club, es gibt auch noch andere Organisationen, die ähnliche oder dieselben Forderungen zum Teil aufstellen. Fordern zunächst mal das Eigentum an den Geräten. Das heißt, keine eingeschränkte Nutzungslizenz für ein Gerät, sondern wenn ich ein Gerät kaufe, dann will ich das besitzen, ich will es weiterverkaufen dürfen, ich will damit machen können, was ich will. Dazu gehört auch der Root-Zugriff. Das heißt, der Root-User ist immer der Benutzer, der ein EDV-System verwaltet, der also alles darf. Das sollte eben nicht der Hersteller sein, sondern das sollte der Besitzer, der Eigentümer des Gerätes sein. Damit verbunden auch das Recht, eigene Software zu installieren, im Zweifelsfall auch ein anderes Betriebssystem zu benutzen. Es gibt für viele Geräte durchaus alternative Betriebssysteme. Es ist nur immer ein ziemlicher Aufwand, die Geräte so weit zu kriegen, dass sie die installieren. Also theoretisch spricht nichts dagegen, es ist noch nicht besonders stabil, aber auch am iPhone Android zu betreiben. Das ist natürlich nach den Nutzungsbedingungen von Apple streng verboten. Und die würden dann wahrscheinlich auch den Apple-Account zumachen, wenn sie es rausfinden. Also solche Dinge wollen wir eigentlich machen dürfen und es sollte auch jeder das Recht haben, diese Zugriffe zu machen. Dann gehört dazu, es gibt den guten Satz, if you can't open it, you don't own it, dass man eben die Möglichkeit hat, beispielsweise eigene Peripheriegeräte anzuschließen. Gut, dass der Hersteller jetzt nicht unbedingt die Garantie übernimmt, wenn ich das Gerät aufmache und irgendwas da drin rumlöte, das kann ich verstehen, weil wenn man es selbst kaputt gemacht hat, selbst kaputt gemacht. Aber wenn ich es mache, dann kann der Hersteller eigentlich nicht mir Zugang zu anderen Diensten verwehren, weil ich möchte das Gerät aufschrauben. Das ist aber in der Praxis so. Also wer seine Playstation aufschraubt und dann zusätzliche Bauteile reinpackt und so nicht findet das raus, ist man ziemlich schnell seinen Playstation einfach gekauft los. Ist es? Genau, dann die Transparenz. Das wolltest du nicht.
Ja, die Transparenzforderung. Wir fordern halt zusätzlich, dass die Möglichkeit bestehen muss, wenn ich mein Gerät schon nicht selber verstehe, mich doch an jemanden zu wenden, dem ich deutlich mehr vertraue als dem Hersteller, um für mich diese Auditierung durchzuführen, ohne dabei in Konflikt mit geltendem Recht zu kommen oder unverhältnismäßige technische Hürden überwinden zu müssen. Zugang zu den nötigen SDKs zu bekommen, also Software Development Kits, der Software, die ich brauche, um eigene Programme zu schreiben für die Plattform, die ich zum Beispiel brauche, um Diagnosen durchzuführen oder auch nur herauszufinden, welche Informationen tatsächlich auf dem Speicher des Geräts sind. Und die Schnittstellen, die dazu nötig sind, öffentlich zu dokumentieren. Des Weiteren die Hardware selbst und ihre Programmierschnittstellen, also in Hardware und Firmware gegossen, zu dokumentieren, um den sogenannten Vendor-Lock-in, also die Bindung an den einen Hersteller, zu minimieren. Und die Entwicklung und Installation eigener Betriebssysteme zu ermöglichen.
Ja, dann über den Zugriff auf das Gerät hinausgehend fordern wir, dass die Hersteller weitestgehend auf freie Standards setzen. Es gibt für Dokumentenaustausche, für Musikformate und ähnliches freie. Das heißt, nicht von irgendwelchen Patenten oder Lizenzen belastete Formate, die aber in der Praxis fast nicht zur Anwendung kommen. Beispiele dafür sind Dokumentenformate wie Word-Dokumente beispielsweise, das gehört Microsoft. Und Microsoft bestimmt, wer es darf und wer nicht. Da gibt es als Alternative dazu das Open-Document-Format, das zum Beispiel das LibreOffice verwendet oder OpenOffice. Das ist ein international festgesetzter Industriestandard, dass eben solche Standards eingehalten werden. Anderes Beispiel sind Musikdateien. Was viele nicht wissen, das MP3-Format, was heute eigentlich fast immer zum Einsatz kommt, unterliegt einer ganzen Reihe von Patenten. Und die zuständigen Industriekonsortien setzen das auch durch. Also nicht unbedingt beim Endanwender, aber wenn man jetzt selber ein Gerät bauen will oder eine Software schreiben will, die MP3 abspielen oder herstellen kann, dann kann einem das ziemlich schnell passieren, dass man da mit Lizenzforderungen konfrontiert ist. Es gibt offene Standards, die zum Teil sehr viel besser sind. Jetzt gerade vor ein paar Wochen ist der Musikstandard Opus veröffentlicht worden. Das ist sowas ähnliches wie MP3, das ist sehr viel weiterentwickelt. Wird aber von kaum einem Gerät unterstützt. Also wenn man sich nicht selber eine Software baut, die das unterstützt, kann man mit den Dateien nicht viel anfangen. Abhängigkeit von diesem Trinom, nicht nur bei der Software, sondern auch bei der Hardware. Es werden von vielen Herstellern immer noch eigene Spezifikationen erfunden, gerne auch mal zum Standard erklärt. Das führt dann zu dem, was wir als Steckerhölle bezeichnen. Weiß nicht, wer schon mehr als ein Handy in seinem Leben hat, hat bestimmt eine ganze Schublade voll von Netzteilen dafür, die alle nicht mehr zu gebrauchen sind, wenn man das Handy nicht mehr hat, weil die Stecker alle unterschiedlich sind. Besonders eindrucksvoll zeigt das immer Apple. Die haben jetzt mit dem neuen iPhone auch einen neuen Stecker entwickelt, der nicht mehr kompatibel ist zu dem alten. Das heißt, wenn ich die alte Peripherie noch weiter verwenden will, Lautsprecher, Wecker, Datenübertragungs Docs, da gibt es ja einen riesigen Zoo an Geräten, die speziell fürs iPhone sind. Mit dem neuen iPhone 5 kann man die alle nicht mehr benutzen, sei denn, man kauft sich für, ich glaube, das kostet 30 oder 40 Euro einen Adapter.
29.
Ist ja doch billiger als angekündigt. Der funktioniert natürlich schon allein aus Gründen seiner Bauform nicht überall. Also wenn man an diese durchaus sehr beliebten Musik, diese Lautsprecher-Credits denkt und dann das iPhone reinstellt, dann kann man über Lautsprecher Musik hören. Das geht nicht bei allen Geräten, weil die dann zu hoch werden und dann fällt das iPhone da raus. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man will, wenn man viel Geld für solche Geräte ausgegeben hat. Dann kommt die nächste Generation raus und zack, kann ich das alles nochmal kaufen. Deswegen fordern wir eben auch die Einhaltung von internationalen Standards, was die Stecker angeht. Viele Hersteller fangen inzwischen an, das zu machen. Also die meisten Geräte, die man so im Smartphone-Bereich in den letzten Jahren kaufen konnte, benutzen tatsächlich dieses Micro-USB-Format. Das ist tatsächlich ein Standard. Und da kann ich auch ein beliebiges Netzteil für benutzen, weil die alle gleich sind. Aber es ist eben noch nicht üblich und überall die Norm, sondern man muss immer dankbar sein, dass die Hersteller das machen.
Können Sie nennen ein paar von den Firmen, die das mitmachen?
Also seit einigen Jahren ist es vor allem Samsung, die es machen. HTC und ich glaube LG macht es
auch. Also das Ganze wurde dadurch nochmal massiv beschleunigt, dass auf dem chinesischen Markt es Regularien gibt, die Strafzahlungen vom Hersteller pro Gerät verlangen, wenn es in China verkauft wird und sich nicht über Micro-USB aufladen lässt.
Das ist ja.
Die EU hat meines Wissens was Ähnliches.
Ja, das ist geplant seit 3 Jahren und kommt nicht voran, weil es immer neue Einwendungen durch Lobbyisten gibt. Also insofern kann man da ausnahmsweise sich immer freuen, dass repressive Regierungen doch sowas sind. Und wenn es nur Stecker statt nach diesem Gesetz. Ja.
Die EU hat es auch schon versucht.
Ja, kommt da nicht voran, weil es immer so viele Einwendungen gibt. Weitere Forderung an den Hersteller ist der Verzicht auf DRM. Es soll möglich sein, Software zwischen Geräten zu übertragen, gerade im Android-Bereich, bei den Smartphones hat man das. Die Anwendungen würden theoretisch auf einem neuen Android-Handy genauso laufen, wenn nicht sogar besser. Wäre da nicht das Problem, dass der Hersteller seinen eigenen Store hat und die Anwendungen sich nicht vom eigenen Store in Google Play, den Google Store, übernehmen lassen. Dies nächste wäre, was wir fordern, dass es möglich sein soll, Software weiter zu veräußern, wenn man zum Beispiel entscheidet, ein inkompatibles zukünftiges Gerät zu verwenden und keine Beschränkungen der Inhalte, insbesondere nicht der Medieninhalte, dass ich halt eben nicht nur den Video-Streaming-Dienst meines Diensteanbieters nutzen kann, sondern dass ich jeden Dienst nutzen kann. Was uns zu Forderungen an die Gesetzgeber bringt.
Ja, also eine der wichtigsten Forderungen, weil das in Europa und auch in Deutschland immer wieder gerne diskutiert wird, ist weiterhin Verzicht auf Softwarepatente. In den USA ist es möglich, Software zu patentieren. Was also zu solchen Absurditäten geführt hat, wie dass sich Microsoft die logische Und-Operation hat patentieren lassen. Also ich würde da schon sagen, das ist Prior Art, aber das führt dazu, dass bevor neue Innovationen auf den Markt kommen, erstmal Horden von Anwälten beschäftigt werden müssen, die erstmal überprüfen, ob nicht vielleicht irgendjemand ein Patent auf irgendeine dieser Techniken angemeldet hat, um dann dem Hersteller auf die Füße zu treten. Die andere Seite der Medaille ist, es gibt in den USA Firmen, deren einziger Existenzzweck es ist, möglichst viele Patente aufzukaufen, um dann Produzenten von derartigen patentierten Dingen, also speziell in diesem Fall patentierter Software, verklagen zu können, solche sogenannte Patenttrolle. Die produzieren nichts, die wenden diese Patente auch nicht an, sie haben die nur, damit sie andere Leute verklagen können. Und da werden wirklich Unsummen mit verdient. Und das blockiert natürlich Innovation massiv. In Deutschland und Europa gibt es das zurzeit noch nicht. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass es so bleibt.
Meine Frage, merken die Amerikaner das eigentlich nicht selbst?
Die Hersteller von Software merken das schon.
Ja, nein, dass diese
die Anwälte, die für diese Patentrolle arbeiten, sind die ziemlich mächtige Lobby und haben auch durchaus Einfluss in politischen Kreisen.
Dazu kommt erschwerend, dass diese Trolle halt eben in den Vereinigten Staaten von Amerika sitzen und die Firmen, die sie anklagen, gerne mal ihre Produkte nur auch auf dem US-Markt vertreiben.
So, ja.
Was dann ein Incentive für die Politiker ist, die eigenen Firmen zu bevorzugen.
Ja, dann wollen wir keine freiwilligen Selbstverpflichtungen. Das ist so ein Begriff, der in der aktuellen Regierung immer gerne benutzt wird. Wir brauchen freiwillige Selbstverpflichtungen für die Industrie. Das ist nicht nur im Bereich von Software und Datenschutz, sondern ganz allgemein sehr beliebt. Das ist natürlich totaler Unsinn, weil die Firmen verpflichten sich freiwillig sowieso nur zu Dingen, die sie wohl machen wollen. Und es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Das heißt, wenn eine Firma sagt, nein, wir verpflichten uns jetzt freiwillig, die Daten unserer Kunden nicht weiter zu verkaufen, und sie tun es dann doch, hat man keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, weil eine freiwillige Selbstverpflichtung ist nicht einklagbar. Das ist natürlich der Weg des geringsten Widerstands und das ist auch so ein bisschen Politiksimulation. Man tut eben so, kann sagen, wir haben doch was gemacht, wir haben doch so eine Selbstverpflichtung erreicht, aber in Wirklichkeit hat man dann überhaupt nichts gemacht. Wir fordern, dass es zu den vorhin genannten Transparenzregelungen gesetzliche Verpflichtungen gibt, dass eben Hersteller auch gesetzlich verpflichtet werden, bestimmte Dinge offenzulegen, damit die Überprüfung ihrer Software und Hardware möglich ist, damit jeder, der Software entwickeln will für eine bestimmte Technologie, die Möglichkeit hat, das zu tun, dass auch der Zugang für Firmen, die vielleicht mit dieser Technik Geld verdienen wollen, weil der Zugang zum Markt nicht blockiert wird, weil ein großer Konzern sagt, du darfst aber auf unserem Gerät nicht. Ganz wichtig, Neutralität, also die Plattformneutralität. Der Hersteller verkauft mir einen Computer. Im Prinzip ist ja auch ein Smartphone nichts anderes als ein Computer. Und was ich damit mache, geht ihm nichts an. Das ist eben im Moment gerade, wie wir gesehen haben, die Situation nicht. Er versucht sehr viel Einfluss darauf zu nehmen, was ich damit mache. Und es sollte gesetzlich festgelegt werden, dass das so nicht möglich ist. Dann müssen die Einschränkungen behördlich auf Befugnisse neu definiert werden. Im Augenblick ist es so, dass Behörden, Bundeskriminalamt, der Herr Zierke ist da so ein schönes Beispiel, bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo eine Kamera zu sehen ist, fordert der Vorratsdatenspeicherung und noch mehr Vorratsdatenspeicherung und Zugriff auf irgendwelche Daten, die irgendwo im Netz liegen. Großenteils passieren solche Zugriffe, obwohl nicht gesetzlich geregelt ist, wie an der Stelle zu verfahren ist. Sehr bekannt gewordenes Beispiel sind die massenhaften Funkzellenabfragen in Berlin, wo, weil irgendwo jemand einen Mülleimer angezündet hat, von 14 Millionen Berliner Bürgern mal eben geguckt wird, wo die denn gerade gewesen sind. Also von 14 Millionen Anfragen sind dann insgesamt gemacht worden. Das sind also nicht so viele Bürger in Berlin natürlich nicht, also ist jeder mehr als einmal abgefragt worden. Und bis jetzt gibt es keine eindeutige Aussage zu der Rechtslage. Also die meisten Juristen gehen davon aus, dass es eigentlich illegal ist. Aber einen Gerichtsentscheid gibt es nicht und eine gesetzliche Regelung wäre eigentlich vonnöten, die ganz klar sagt, das ist nicht erlaubt. Und solange es das nicht gibt, werden sich Behörden auch immer damit rausreden können, so genau ist das Gesetz ja nicht, das können wir ja so sagen, in dem Fall ist das Gesetz ja nicht, für den Fall ist das Gesetz ja nicht gedacht, da dürfen wir das dann.
Bestehende Schutzrechte, also insbesondere geschützte Berufsstände, wurden zum Beispiel selbst einfach aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht beachtet. Es wurden auch die Daten von Anwälten, Geistlichen und dergleichen erfasst. Wahrscheinlich auch die ganzen Berliner Politiker.
Hat man ja nicht gewusst, dass man die Gewerbe schafft.
Ja, keiner weiß.
Und zu guter Letzt fordern wir von der Politik Open Data statt iPhone-Apps. Es gibt in der, auch in der Bremer Verwaltung ein paar Beispiele. Es gibt Fahrplan-Apps für Handys, wo man die Fahrpläne von öffentlichen Verkehrsmitteln einsehen kann. Es gibt eine ganze Reihe solcher Projekte, wo teilweise aus Steuermitteln finanziert die Entwicklung solcher Apps gefördert wird. Das halten wir für unsinnig. Es wäre viel sinnvoller, wenn die staatlichen Institutionen die Rohdaten, aus denen diese Apps gemacht werden, in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stellen und einfach die Entwickler-Community machen lassen. Wenn alle Fahrplandaten der Deutschen Bahn für alle frei im Internet zur Verfügung stehen, in einem sinnvollen maschinenlesbaren Format, wird sich schon jemand finden, der überhaupt bei einer Fahrplanabverstand, da wird keine Steuergeld dafür. Vielmehr hat man beim Zugang zu den Daten die Möglichkeit, diese Daten für ganz andere Zwecke auszuwerten, die möglicherweise auch an die so noch keiner gedacht hat. Sodass der Vorteil, den diese Daten haben, jedem Bürger zur Verfügung stehen kann. Und gleichzeitig der Staat mit deutlich weniger Verwaltungsaufwand eigentlich betraut ist, weil er letztlich nur die Rohdaten zur Verfügung stellt und die tatsächliche Anwendung daraus zu machen, das macht dann die Gesellschaft selbst.
Es gibt ein paar positive Bestrebungen, aber das ist noch viel Potenzial.
Genau, gerade in Bremen gibt es einige Ansätze, dieses Open Data Modell zu machen. Es gab jetzt im vergangenen Jahr, Apps von Bremen nannte sich das. Dort wurde genau das versucht. Man hat Daten zur Verfügung gestellt und hat die Menschen aufgefordert, wenn ihr eine Idee habt, wie man diese Daten verwenden kann, schreibt eine App dafür und dann gab es eben einen Wettbewerb. Die besten Apps wurden trainiert. Das ist ein sehr guter Ansatz und davon würden wir gerne noch mehr sehen.
Ja, es besteht das Problem, dass dieses Konzept des Walled Gardens sich immer mehr ausbreitet. Mit Windows 8 sehen wir da auch Bestrebungen, diese Walled Gardens aus der Smartphone- und Tablet-Welt auf bestehende PCs zu übertragen. Windows 8 zum Beispiel, auf Tablets zumindest, schränkt die Installation von Software auf den Microsoft-eigenen App Store ein. Es soll nicht mehr möglich sein, Anwendungen selbst am App Store vorbei zu installieren. Metro-Anwendungen, also diese neue, ach so schöne Oberfläche, sollen nur noch aus dem Microsoft Store installierbar sein, nicht nur auf Tablet, sondern auch auf Desktop-Plattformen. Ja.
Also es darf auch kein anderer welche entwickeln.
Entwickeln schon, aber es ist tatsächlich angedacht für das Windows RT, also für die Version für ARM-Plattformen, für Tablet-PCs, dass man Microsoft zunächst erstmal Geld geben muss, damit man überhaupt Zugriff auf die Ressourcen hat, die man braucht, um Programme zu entwickeln. Also es gibt nur noch den Compiler von Microsoft, den muss man kaufen. Und zusätzlich dazu muss man überhaupt das Recht bekommen, in diesem Store was zu veröffentlichen, Microsoft erstmal Geld geben. Also die wollen tatsächlich dafür bezahlt werden. Was natürlich die Möglichkeiten für freie Software sehr stark einschränkt, weil welcher freie Softwareentwickler kann sich das schon leisten, wenn es auch nur ein paar Euro sind, auszugeben, nur um seine Software überhaupt veröffentlichen zu dürfen. Auf der PC-Plattform, also auf dem klassischen Desktop-Computer, ist es im Moment noch so, dass diese Funktion abschaltbar ist. Also es gibt ja beim Computer, wenn man den einschaltet, kommt immer so ein kleiner Bildschirm, wo haufenweise unverständliches Zeug erscheint. Das sogenannte BIOS, das ist ein Programm, das in den Computer schon eingebaut ist, das dafür zuständig ist, das Betriebssystem selbst dann zu laden. Das wird jetzt ersetzt durch ein neues System, das heißt EFI. Das macht im Prinzip dasselbe, kann noch ein paar mehr Sachen, erlaubt es aber festzulegen, dass nur Programme gestartet, also Betriebssysteme gestartet werden dürfen, die eine gültige digitale Signatur aufweisen. Da sind wir dann wieder mitten in dieser DRM-Sache drin. Und bei Windows 8 ist es tatsächlich so, ohne so ein BIOS funktioniert das Ganze nicht. Ich brauche also einen modernen PC, der diese neue Version, diese Neufassung des BIOS hat, um Windows 8 überhaupt installieren zu können. Da kann man diesen Zwang, dass das aktiviert sein muss, noch abschalten. Wenn das eingeschaltet ist, kann man auch nur Systeme starten, die die entsprechende Signatur haben. Heute heißt das, dass ein Betriebssystem, das ich auf dem Rechner starten will, sobald ich auch Windows 8 drauf habe, von Microsoft signiert sein muss, weil Microsoft momentan die einzige Signatur haben. Das heißt, Microsoft muss quasi zustimmen, dass ein anderes Betriebssystem auf dem Rechner laufen kann. Das Ziel ist natürlich klar, irgendwann soll diese Optionalität des Ganzen verschwinden, sodass man dann dieselbe Situation hat, wie heute schon auf iPhones oder Tablet-PCs, wo man eben das gar nicht mehr abschalten kann. Begründet wird das Ganze von Microsoft mit der Sicherheit. Angeblich kann man sich dann keine Schadsoftware mehr einfangen. Ich bin gespannt darüber, wie lange das dauert, bis das widerlegt ist. Ich gehe fast damit von aus, dass das noch, also es ist vor Ende dieses Jahres sein.
Das Problem ist nicht wie bei Windows Vista, solange wie es keiner nutzt, lohnt es sich auch für niemanden dafür Angriffssoftware zu schreiben. Aber wenn es keinen gibt, den ich angreifen kann, lohnt es sich nicht, die Software dafür zu entwickeln. Das heißt, es muss sich erst verbreiten, bevor Leute es sich angucken. In der Zeit ist es profitabler, sich irgendwie Windows 7 anzugucken, weil das mehr Leute installiert haben, dafür schon Angriffe bekannt sind. Das heißt, ich habe ein größeres Return of Investment und eine geringere Investition.
Jetzt mal im Klartext. Zwei Jahre alter Rechner steht in den Büros. Ich will 8 drauf machen, geht nicht, oder was?
Also die meisten Rechner, die so anderthalb bis zwei Jahre alt sind, haben schon Nefi brauchen kann.
Die haben noch BIOS. Die haben noch das ganz normale
Basic-Output. Das sieht genauso aus. Also man muss da schon tatsächlich die
Gesundheit. Worauf muss ich achten?
Ob da irgendwo,
irgendwo die Zeichenkette EFI vorkommt in der Startmenge. Also an was anderem kann man es tatsächlich nicht erkennen.
Wer klärt denn mal den Handel auf? Ich bin heute bei Kontakt gewesen, musste 200 Zoll Festplatten holen. Der Verkäufer hat also einem älteren Herrn Windows 8 in die Hand gedrückt. Geht. Machst du rein und dann.
Der alte 32-Bit Support läuft noch immer mit einem BIOS. Der wird aber in zukünftigen Windows-Versionen irgendwann nicht mehr enthalten sein. Ist bis jetzt für AMD64 kompatible Plattformen. Und in Zukunft werden halt neue Windows-Versionen angekündigt, als nicht nur noch auf 64-Bit-Prozessoren drauf. Und nur eingeschränkt, wenn man einen modernen Rechner kauft, ohne EFI, kann man nicht das gesamte RAM nutzen, kriegt das Problem, dass einfach man nicht alle Ressourcen des Rechners nutzen kann.
Aber man kriegt es zum Laufen, aber es läuft nur als 32-Bit-Betriebssystem mit allen Einschränkungen, die das dann
braucht. Und der Handel hat kein Interesse daran, den Benutzer sinnvoll aufzuklären. Weil wenn ich Microsoft gibt einem Händler einen verdammt guten Deal, wenn er dem Kunden Windows 8 verkauft. Also bei so einer Software sind normalerweise die Margen echt dünn. Und bei Windows 8, also ich habe einen Computerservice, deswegen habe ich aus dem Angebot gesehen, was man so großhandelspreistechnisch für Windows 8 bezahlt und was man als Upgrade hinterher beim da sind schon gut zweistellige Gewinnmargen drin für den Händler. Das heißt, der Händler hat überhaupt gar kein Interesse daran, den Kunden vernünftig aufzuklären.
Ja, also dann nochmal zum Schluss sozusagen zu kommen, was die Einschränkungen angeht. Microsoft, die haben schon gewaltig zurückgerudert, muss man dazu sagen, wenn die gemerkt haben, dass das zumindest in der Fachwelt jetzt nicht so besonders gut ankommt. Unter anderem kommt es auch bei den Spielefans nicht gut an. Microsoft hatte nämlich ursprünglich angekündigt, über die Microsoft Store, der ja in Zukunft die einzige Möglichkeit sein soll, Software zu installieren, keine Computerspiele zu vertreiben, die eine Altersfreigabe jenseits von 16 haben. Das führt natürlich dazu, dass sich die Gamer, die werden nicht aufhören zu spielen, die werden sich nach anderen Plattformen umgucken. Und die Reaktion von großen Spieleschmieden, zum Beispiel Valve, die das bekannte Spiel Half-Life zum Beispiel, Portal, geschaffen haben. Die haben schon angekündigt, wir gucken uns jetzt mal um, wie viel Aufwand das ist, die ganzen Spiele, die wir jetzt so in Zukunft vermarkten wollen, auf Linux rauszubringen. Und ich gehe davon aus, die Leute werden dann, wenn diese Programme dann verfügbar sind, durchaus auch zu anderen Betriebssystemen greifen. Und ich glaube, den meisten Anwendern ist es verhältnismäßig egal, was für ein Betriebssystem darunter werkelt. Hauptsache das, was sie gerne machen möchten, funktioniert.
Microsoft scheint davon auszugehen, dass die Leute Windows kaufen, weil sie glauben, Windows ist gut. Unsere Einschätzung ist, die Leute brauchen einen Rechner, da ist halt Windows drauf, das kennen die Leute, das war schon immer so, und akzeptieren das halt. Wenn sich jetzt Windows aber in einer Art und Weise verändert, die der Nutzer nicht hinnimmt, besteht die Möglichkeit, dass sich Nutzer umentscheiden. Gerade große Unternehmen werden davon sehr begeistert sein, weil die Idee dieses Stores die gesamten Mechanismen, die die Unternehmen aufgesetzt haben, um Software zu verteilen in ihrem Unternehmen und Rechner automatisch aufzusetzen, außer Kraft setzen. Es sei denn, sie wollen all die Softwareinstallationen über den Microsoft App Store machen.
Ja, das ist doch möglich.
Was natürlich auch die Lizenzierung für ganze Unternehmen nicht vorsieht.
Also was sowas angeht, kann man eigentlich nur sagen, da kann man als Verbraucher eigentlich nur mit den Füßen abstimmen. Und ich werfe mal so die runde Finger weg von Windows 8.
Ist denn nicht absehbar, dass Sie dann für Firmen oder sonst irgendwelche Anwendungen dann extra Systeme verkaufen, die Sie jetzt nicht so groß kommunizieren?
Windows 7.
Ja, das kann nicht Windows 7 bleiben.
Ja, oder Windows 8 in einer anderen Version, professionelle, tralala, Fabrikversion.
Wäre natürlich denkbar, würde aber natürlich dazu führen, dass sich die Endanwender, die von der Gängelung genervt sind, dann halt einfach die Firmenversion kaufen. Insofern hilft das dann auch nicht so wirklich viel. Und ein weiterer Punkt, der sicherlich Microsoft da auch ein bisschen auf die Füße fallen wird, ist die neue Benutzeroberfläche. Wenn ich so an die Anwender denke, mit denen ich zu tun habe, die sind froh, dass sie verstanden haben, wie die Benutzeroberfläche von Windows 7 funktioniert. Und wenn wir die jetzt plötzlich auch sowas da sehen, ich glaube, viele werden dann sagen, nur lieber nicht.
Also die Anwender haben 15 Jahre gebraucht, um Windows 7 zu grob bedienen zu können, mit den Konzepten, die dahinter stehen. Und jetzt alles umzuwerfen, weil es geht.
Gut, aber das ist ein anderes Fass, das machen wir an einem anderen Mal auch.
Okay.
Ja, aber wir sind jetzt hier gerade mal 30 Leute und das Thema ist hochaktuell, es ist brisant, das heißt, vom Verbraucher hat die Zeit darüber getitelt, Aufmacher, wie Google, wie Apple und andere Firmen in den Staaten uns bevormunden, uns die Moralvorstellungen aufpressen und hat dann wirklich im Titel die Frage gestellt, wo bleibt der Aufschrei? Und das muss ich dann auch wirklich jetzt hier vorstellen. Wo bleibt denn in der Tat der öffentliche Aufschrei? Denn das, was ich hier höre, das hat meine ärgsten Befürchtungen wirklich bestätigt. Und warum wird das nicht größer aufgeblasen? Zum einen von euch oder auch von anderen Institutionen, dass das wirklich die Bevölkerung mal der klar gemacht wird, was da passiert.
Das sind doch so schöne vergoldete Ketten mit Plüsch.
Ja.
Wir sind ja dabei, es aufzublasen. Also es ist, der Chaos Computer Club warnt für diese Entwicklungen schon seit Jahren. Leider ist das Medienecho nicht so groß, wie wir uns das wünschen
würden. Ja.
Es wäre natürlich wirklich schön, wenn noch Veranstaltungen wie heute jetzt nicht 30, sondern 150 Leute da wären. Weil wir schon auch der Meinung sind, das ist wichtig, denn das betrifft wirklich fast jeden. Jedes, ich glaube sogar deutlich mehr als jedes zweite Telefon, das in den letzten, also Handy, das in den letzten zwei oder drei Jahren verkauft worden ist, war so ein Smartphone. Also kaum noch jemand kauft sich ein klassisches Handy. Fast alle haben solche Smartphones. Und damit betrifft es eben nicht mehr nur so eine Exoten-Spezies von irgendwelchen Geeks, sondern tatsächlich jeden.
Also sie benutzen das doch weiterhin, das sehe ich ja mir als Handy. Also der ganze Zauber, der da drauf ist, bis ich das geschnallt habe. Ich benutze es gar nicht so. Das Problem ist nur, dass wenn ich dann doch mal was ausprobieren will, dann kommen diese ganzen Geschichten, die ihr mir erzählt, natürlich zum Tragen. Das ist klar, das habe ich dann nicht mehr gewesen, dann will ich es haben.
Also so ein modernes Smartphone ist halt ein echt leistungsfähiger Computer, mit dem man unter anderem telefonieren kann. falls man es nochmal braucht.
Das Problem ist ja auch der Mangel an Alternativen, die gerade auch bei uns haben, viele unserer Smartphones, tatsächlich, weil es gibt halt das nicht in.
Früher gab es die gelben Häuschen, da geht man rein, da hat man ein Telefonbuch. Ja, musste lesen, man konnte eine Seite rausreißen, die war perfekt. M wie Meier war immer raus. Ne? Und dann hast du ein App. Wenn du in der Bahn bist und fragst jemanden nach dem Weg, dann sagt der, habe ich hier ein App oder was? Das heißt, wirklich, du, ich sag da, ich komme aus dem Außendienst von früher für Bosch Telekom gearbeitet. Da hast du Fenster aufgemacht, wo ist die Sandstraße? Die Sandstraße, sie sind nicht von hier, schon bist du im Gespräch gewesen. Heute sitzt du einsam in deiner Kanzel, drückst irgendwelche Knöpfe, hast eine Asbach-uralte CD drin, die sowieso die Wege nicht kennt, A281 oder ähnliches. Es ist wirklich, man leidet an Kommunikationsverfall oder so.
Ich muss nicht sagen, ich habe, als ich hier an meiner Standrad kam, auch einen Herrn an, der ortsunglücklich war, und dann habe ich das mit meinem Smartphone ausgeholt und habe mir auch Google Maps gezeigt.
Ich habe noch eine Frage zu den Möglichkeiten, sich selbst was zu tun. Ich bin nun kein Programmierer, aber ich habe schon gehört, dass das eine Phone dieses und das andere Phone ein bisschen stärker oder weniger das andere tut. Welche Möglichkeiten gibt es denn innerhalb der bestehenden Struktur, sich zu wehren? Kann ich bestimmte Funktionen abwählen? Kann mir jemand sagen, welche Apps sind verdächtig, dass sie irgendwas tun? Welche kann ich den Futterapparat benutzen, ohne dass die Bilder gleich irgendwo hingehen? Da gibt es doch sicher Möglichkeiten, sich mindestens etwas eingeschränkter zu verhalten, als es die Herrschaften sich vorstellen.
Also fertiges Produkt kann ich auf keinen Fall
empfehlen. Nein, nicht fertige, nur Tipps. Vielleicht.
Theoretisch, um jetzt den Vorstellungen der Hersteller grob widersprechende Anwendungen werden aus den App Stores entfernt.
Richtig.
Insofern, das ist eher eines der beworbenen Features. Wenn wir nachträglich rausfinden, dass eine Software irgendwie eine bösartige Nebenfunktion hatte, also sogenannter Trojaner, dann wird die nachträglich entfernt. Dasselbe funktioniert natürlich auch für Bücher, wie wir eben schon gesprochen hatten. Insofern, diese Art des Schutzes kann die Plattform tatsächlich in dem, was sie an Entscheidungen abnimmt, bieten, wenn man sie sich abnehmen lassen will.
Meine Kontakte zum Beispiel, wie kann ich die schützen? Dass die irgendwo hingesendet werden von irgendeinem. Okay.
Also eine wichtige Sache, die man machen kann, ist ein Jailbreak machen. Das heißt, das hängt dann natürlich immer vom Gerät ab, wie schwierig das ist. Es gibt einige Geräte, bei denen man tatsächlich einfach nur eine App runterladen muss, die starten muss und bootet das Gerät zweimal neu und dann ist es offen.
Selbst wenn es offen ist,
offen heißt ja, man kann die Apps dann beenden.
Also,
und man kann beispielsweise einen Firewall installieren und sagen, so jetzt bitte nicht mit einem zu Hause reden.
Ja.
Etwas anderes, was man machen kann, ist, wenn man ein Android-Gerät hat, das Yarn-Version zu installieren. Das ist die freie Version von Android. Das ist ein bisschen tüfteliger, also es ist nicht bei nicht allen Geräten so ganz leicht, aber lohnt sich unter Umständen. Cyanogenmod heißt das Ganze.
Ja, Cyanogen. Es gibt theoretisch noch ein rechte Modell in Android, welche Anwendungen, also eine Anwendung, die man aus dem App Store installiert, kommt mit einem Dialog an und fragt, darf ich das, das, das und das? Und wenn du nein sagst, dann geht es um nicht.
Ich habe aber vieles von dem, was ihr mich fragt, nicht verstanden. Die Fragen sind zurückgestellt, dass ich für einige verstehe, weiß ich, was damit gemeint ist. Bei anderen muss ich blind sagen, ja, vermutlich braucht es das. Aber ich kann es nicht, beurteilen, es gibt auch keinen.
Aber ich möchte gerne nur einen Teil davon ja sagen. Kann ich das machen? Wie kann ich das machen, dass die nur einen Teil akzeptieren? Dann schränke ich eben die Funktion ein. Das ist mir aber egal. Ich will ja nur den Bahn nach.
Das ist das Problem, das geht nicht, weil die Anwendungsprogrammierer das nicht vorgesehen haben. Das heißt, die App ist so programmiert, dass sie entweder sie geht, wenn alles.
Aber gibt es denn nicht ein kleines Programm, was wie so eine Sandbox funktioniert, wo ich die Dinge einfach drin laufen lasse und wenn die was nach außen machen? Dann wird das eben gecancelt, wenn ich das nicht will. Das wäre doch die Lösung eigentlich.
Also das kann man über eine Firewall lösen.
Ja.
Aber zumindest in Teilen. Aber das ist relativ kompliziert.
Ich würde sagen, einer der wichtigsten Punkte ist doch nicht, dass man sich jetzt irgendwie die beste Software drauf installiert und dass man immer den CCC fragt, welche Software kann ich mir da kaufen, sondern einer der wichtigsten Punkte ist, das ist ja auch schon angesprochen worden, dass man sich informiert. Und da haben Sie ja jetzt den ersten Schritt schon gemacht, dass Sie hier sind. Uns gibt es aber schon ein Stückchen länger und wir haben Veranstaltungen wie diese auch schon häufiger gemacht. Also es ist wichtig, sich da auf dem Laufenden zu halten und es hilft nicht immer zu sagen, ja, du wusste ich ja gar nicht. Da gibt es genug zu lesen.
Also ein guter Anlauf. Das ist
ein bisschen zu kurz. Also es hilft nicht immer zu sagen, ich muss irgendwas mit Technik machen. Das sind gesellschaftliche Probleme und es gibt da gewisse Ansätze, jetzt zum Beispiel was die AGBs angeht und was Datenschutzbestimmungen angeht, gibt es Forderungen auch in der Politik, das umzusetzen, dass es ein gewisses Kopplungsverbot gibt, dass ich in einem Vertrag nicht mehr koppeln kann, sozusagen den Dienst kriege ich nur, wenn ich meine Daten auch verkaufe. Da gibt es eine Bestrebung, diese Kopplung aufzugeben oder ein Kopplungsverbot zu etablieren.
Aber und genauso gibt es das auch bei allgemeinen Geschäftsbeziehungen. Dass das ein Vertragsrecht aus den USA ist, das ist doch egal, was die...
Ja, aber die verkaufen ja schließlich hier in Europa ihre Produkte an europäische Kunden und deswegen habe ich auch hier den entsprechenden Bericht.
Also das wäre wichtig, dass man das auch klärt, dass ich die Möglichkeit habe, in der Europäischen Union vor Gericht zu gehen, auch wenn der Hersteller in den USA sitzt. Im Moment ist es tatsächlich so, die meisten großen Hersteller haben Vertretungen in Deutschland. Und das heißt, wenn eine Firma wie Apple oder Samsung oder Amazon irgendetwas macht, was gegen deutsches Recht verstößt, kann ich die auch hier in Deutschland verklagen, selbst wenn es von der US-Mutter gemacht worden ist.
Dazu kommt, dass ich das Gerät hier in Deutschland erwerbe und es hier einen Händler gibt. Und insofern, wenn dort tatsächlich eine derartige Bestrebung auf EU-Ebene erfolgreich sein würde, der EU-Markt groß genug ist, als dass die Hersteller dafür große Kompromisse eingehen, um nicht davon ausgeschlossen zu werden.
Der Verbraucherschutz hat ja das Thema auch eigentlich so noch so gar nicht auf dem Bildschirm irgendwie. Also das wäre auch eine Möglichkeit, da zu den Verbraucherzentralen irgendwie zu gehen oder dann
die droht gerade in Berlin dicht gemacht zu werden, weil sie kein Geld haben.
Oder sich dafür einzusetzen, dass sie nicht dicht gemacht wird, zum Beispiel. So dass da halt auch über die ganze Verbraucherschutzpolitik da auch Dinge passieren.
Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so optimistisch, dass man
auf
dem Wege irgendwie was erreichen kann. Ein gutes Beispiel ist ja Facebook und das ist ja durch die Presse gegangen. Und es hat so viel Bemühungen gegeben, dann auch gegen bestimmte Dinge vorzugehen. Und es ist praktisch nicht erfolgreich gewesen damit. Also ich sehe eigentlich, ich bin da eigentlich was ratlos. Vielleicht kann man nur noch die Daten versauen, dass wir also schlechte Daten kriegen. Oder irgendwie auf subversiven Wege oder was. Oder nicht benutzen.
Also es gibt auch durchaus die Alternativen zu Facebook.
Ich bin ja sehr pessimistisch und wir müssen ja eigentlich eher die Jüngeren ansprechen. Und ich glaube, da ist die Bedürfnislage doch so, dass man eher die Nutzungsmöglichkeiten und nutzen will und dass man den Anfang kaufen will. Ich habe da
keine Hoffnung mehr. Das letzte große Ding war ja Telefonica Spanien, O2.
Ja, die Sache ist insofern geklärt.
Sind zwei Dinge. Sitz in Spanien, deutsche Tochter. Das Problem ist, da können wir die Daten nicht versorgen, weil, wenn du bei O2 einen Vertrag haben willst, Schufa. Schufa, Vernetzung, alles innerhalb des Profils, was bei der Schufa ist. Eigenheimbesitzer wohnt in einer sowieso Straße mit nicht zahlenden Nachbarn und alles. Jetzt nimmt Telefonica, macht eine freiwillige Selbstverzicht, ne? Was habe ich gelernt? Freiwilliger Selbstverzicht. Umgehen das aber und sagen dann einfach, pass auf, unsere Shareholder sitzen jetzt in Timbuktu, gehört nicht zur EU. Da haben wir unseren Rechner, da haben wir unsere Cloud und von da kommen die Daten zurück. O2 wird mit Sicherheit, da werden wir hören, in 4 Wochen wird dieses Ding, wird keiner mehr drüber reden, dass das gewesen ist, dass dieses Ansinnen war, Bewegungsprofile für die Werbeindustrie bereitzustellen. In 4 Wochen hat es jeder vergessen und in 8 Wochen ist es auf dem Markt.
Also da ist die Rechtslage in Deutschland sehr eindeutig. O2 betreibt ja das
Mobilfunknetz nicht in Timbuktu, sondern hier. Damit ist der Gerichtsstandort Deutschland. Und in Deutschland ist sowas nicht nur allein wegen des Datenschutzes, also des Datenschutzgesetzes, sondern auch wegen des Telekommunikationsgesetzes, wegen des Persönlichkeitsrechts, schlicht und einfach verboten. Und da ist auch nichts dran zu rütteln. Also wenn die das machen, sind sie dran.
Wie groß ist die Lobby in Berlin?
Oh. Naja, also das ist die Verfassung.
Also sind Milliarden sind da dabei. Das werden die sich nicht vom Brot nehmen lassen.
Wir werden das aber auch weiterhin beobachten.
Das, und,
das können Sie mir glauben, wenn die das nochmal versuchen, ist das Geschrei groß. Dann werden wir schon versorgen.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu Radikalen. Jetzt haben Sie, was Sie alles blockieren oder was Sie vorgeben, habe ich alles so halbwegs versucht zu verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Aber jetzt, ich höre so ein bisschen was noch und dann machen Sie irgendwo mal einen Vorschlag, alles hier verschwiegen, Top Secret. Und ein halbes Jahr später finden Sie das, was Sie denen mal so gesagt haben, was Sie angeblich alles unsinnig wäre, und ich habe den hier war und wer weiß was alles. Das war in Oldenburg, ich war Handwerkskammer. Ist das auf dem Markt, ne? Das ging da um Arbeitslosen. War nichts Wichtiges und aber ich frage mich jetzt, sind ja auch viele Künstler hin und her oder freie Journalisten beschweren sich natürlich, boah, ne? Wir, unsere Artikel werden, früher war das regional begrenzt oder durch Agenturen wurde das weitergegeben. Heute im Internet finden wir das in der ganzen Welt wieder und wir sehen keinen Cent. Das sind natürlich so Sachen, das kann man ein, zwei Mal oder irgendwelche Lady Gaga, die kann das mal machen, weil sie irgendwie überhaupt ins Geschäft will, weil sie sonst höchstwahrscheinlich keiner angeguckt hätte oder nicht bekannt geworden wäre. Aber wie sollen andere Leute, die nicht so arbeiten, das ist ja auch nicht. Man muss das auch mal die andere Seite versuchen, ein bisschen zu verstehen. Ob das alles so machbar ist, weiß ich nicht, wenn man das technisch irgendwo regelbar ist. Aber ich denke mal, wenn ich nur irgendwo sage, oh, das haben wir früher nicht gehabt und brauchen wir jetzt auch nicht, das ist ein bisschen wenig. Ne? Früher ist ja auch Masse Blödsinn mit dem Computer getrieben worden. Und heute mit dem Clown, so ist das ja auch. Ne?
Also, das ist ein komplett neuer Themenkomplex. Also für die Presseerzeugnisse wäre das Urheberrecht verantwortlich und die Vertragsrecht, mit denen die Journalisten sogenannte Buyout-Verträge haben, bei denen sie ihre kompletten Verwertungsrechte exklusiv einmalig abtreten gegen einmalige Vergütung. Ein Themenkomplex für sich. Das andere, es wäre eher Patentrecht oder Musterschutz. Ja? Was Thema ist, das ganze Horden von Rechtsanwälten beschäftigt hält, aber wenig sich jetzt hier mitschneidet. Als Bastard war das Problem, eine Patentanmeldung ist zu teuer.
Genau, das ist also, eigentlich, wenn Sie nicht schon vorher einen Markt haben, machen Sie mal was.
Das ist ein ganz anderes Problem,
ein bisschen lang, das Geld kriegen.
Das, worum es hier heute geht.
Das ist ein bisschen den Algorithmus.
Was?
Also diese Argumentationskette hätte man das damals zum Zeiten des Buchdrucks also die Demokratisierung der Verbreitung von Informationen, das kann man ja auch für schlechte Dinge nutzen, dann wären wir heute alle römisch-katholisch. Also den Überbringer der Nachricht jetzt dazu zu zwingen, DRM zu benutzen, nur damit ein paar faule Eier nicht den ganzen Kopf sozusagen verderben, das halte ich auch ein bisschen für überreagiert.
Habt ihr eine Seite aufgesetzt, wo man sich sozusagen nochmal diese Fragen, die jetzt so aufgekommen sind, so ein bisschen auch angucken kann?
Ja, sie haben...
Aber welches davon?
Oder was die unsere ist unsere Seite, ccthw.de, da haben wir für den Vortrag eine Seite, wie auch alle Links nochmal drin sind. Da sind auch die Links zu den Beispielen, die wir genannt haben, zu den Presseberichten und so mit dabei. Und hier auf der Seite sind jetzt noch ein paar Links zu Gruppierungen, die Dienstags vorbeikommen.
Genau.
Ich wollte dich nicht mehr tricksen. Noch dabei. Haben wir also noch ein paar Links zu Organisationen zusammengetragen, die sich mit demselben Themen befassen wie wir, was diese
echte Sache angeht, das ist die digitale Gesellschaft e.V. Denen geht es dann mehr um die Fragen, wie kann man eben auch einen Interessenausgleich schaffen, Urheberrecht und ähnliches, also das, was Sie vorhin sagten, da kann ich empfehlen, schauen Sie mal bei der digitalen Gesellschaft vorbei. Die European Digital Rights Initiative ist eine Gruppierung, eine Lobbygruppe, wenn man so will, verschiedene Organisationen, unter anderem auch der CCC, beteiligt sind, die in der EU Lobbyarbeit betreiben für Bürgerinteressen. Dann gibt es noch den Schwimmbund in Bielefeld, der Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
Das heißt
bald sowieso anders. Halt. Ja, die heißt bald woanders, aber nicht mehr so Namen und die sich eben auch beschäftigen.
Was bewegt ist?
Also der Fürbund beschäftigt sich sehr stark mit Bürgerrechten im Internet allgemein, also mit Meinungsfreiheit, politischem Aktivismus, Zensurbestrebungen in Deutschland, aber auch in autoritären Regimen.
Sie sind relativ bekannt für den Big Brother Award.
Also ein schönes Beispiel dafür wäre das Chinese Wall Projekt. Das war zum Olympischen Spielen in Beijing der Versuch von zwei Leuten, irgendwie einen Browser, der gleich einen Anonymisierungsdienst integriert hat, sprich Tor automatisiert nutzt, an Journalisten in China zu bringen. Das Projekt wurde von der Presse sehr gut angenommen und sie wurden auf einmal mit mengenweise Anrufen überrannt und waren ein bisschen überrascht, wie viel Feedback sie bekommen haben. Vor allen Dingen auch positive Zurede von deutschen Innenpolitikern. Wie gut es doch sei, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen, wenn es nicht in Deutschland ist. denn wenn dann hier über Anonymisierungsdienste geredet wird, dann gilt auf einmal jede Aussage des Betreibers eines Anonymisierungsdienstes als Schutzbehauptung. Und ist äußerst unbequem. Also,
die Läden, die da gelistet sind. Wenn ich ein Lehmwort kaufen möchte, möchte, dass der BIOS nicht diesen EFI dann drin hat, wo kann ich da gucken? Gibt es irgendwelche
besseres? Es gibt keine Lehmwort mehr, die das nicht haben.
Keine neuen.
Nur alte. Also, man kann es natürlich im Moment noch abschalten. Und das sollte man auch machen. Ja. Wenn man nicht irgendein Betriebssystem darauf installieren muss, das ohne nicht auskommt. Wie gesagt, im Moment ist das überhaupt noch nicht.
Es wird eine Infrastruktur dafür geschaffen, dass zukünftige Windows-Versionen das voraussetzen können und es dann eine Marktdurchdringung für die Hardware gibt, die diese Einschränkung unterstützt. Noch ist diese Marktdurchdringung nicht vorhanden.
Gibt es eine Werkstatt, der man im BIOS ablöten kann? Und so?
Man muss nicht mal löten, weil das ein Flash-Baustein drin ist bei vielen Boards. Aber das Problem ist, dass es die alternative Software nicht gibt und dass dann darauf potenziell zukünftige proprietäre Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows, nicht funktionieren würden.
Noch gibt es keine Alternative.
Doch,
ja, es gibt Versuche, aber sie sind so aufwendig, dass ich glaube, das ist fair. Also es gibt dieses für BIOS-Projekt, aber...
Wenn der Druck groß genug wird.
Ja, jedenfalls.
Ich habe eine Frage, um jetzt nochmal auf Smartphones zurückzukommen.
Das wird auch nicht lange dauern.
Diese Geschichte, sich davon, diese Umklammerung zu lösen und sein Smartphone zu booten, wie groß ist der Aufwand für jetzt jemanden, der einfach nur ein Smartphone nutzt und jetzt kein großes Drumherumwissen hat? Wie viel Wissen muss man da anhäufen? Wie groß ist der Wartungsaufwand auch dann unterwegs? Wie passen Sachen dann nicht mehr drauf?
Aber jetzt frühere iPhone-Versionen, da war der Aufwand teilweise erschreckend gering. Die hatten so grobe Sicherheitslücken, dass das Besuchen einer passend präparierten Webseite genügte und dort auf einen Button zu klicken. Und da hat der Browser das Handy übernommen und geroutet. Das Problem ist, dass bei zukünftigen Updates dieses automatisch rückgängig gemacht wurde. Immerhin haben sie nicht automatisiert den Leuten den Account gesperrt. Aber man verliert beim nächsten Update dann
diese neu gewonnenen Rechte oder wiedererlangten Rechte an der Seite angeben. Das Problem daran ist, dass das Update natürlich auch die Sicherheitslücke erst schließt. Solange diese bequem nutzbare Sicherheitslücke existiert, kann jede Website, auf der man irgendeinen Link anklickt, das gesamte Handy übernehmen. Deswegen will man diese Sicherheitslücke geschlossen haben. Das Update sperrt einen aber wieder aus dem eigenen Gerät aus.
Das ist immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das hängt sehr stark vom Hersteller ab, wie schwierig das ist. Also wenn man das vorhat, sich so ein Smartphone zu kaufen und das aufzumachen, sollte man im Internet tatsächlich mal danach suchen, ob es da, also es gibt für viele Geräte gibt es sehr ausführliche How-to-Seiten, wo Schritt für Schritt beschrieben ist, was man machen muss. Es gibt einige Geräte, zu nennen ist halt die Samsung Galaxy-Reihe, die sind zurzeit zumindest mit den aktuellen Systemständen sehr leicht zu öffnen. Da gibt es so eine kleine Abführ, die muss man nur starten, dann bootet das Gerät, ich glaube zweimal muss man es neu booten und dann ist es offen.
Muss man das dann nochmal wiederholen?
Nein,
bleibt das da. Nein, es ist tatsächlich, also bei dem letzten Update, was ich jetzt gemacht habe, war es tatsächlich so, dass das erhalten geblieben ist. Das ist aber natürlich keine Garantie, wenn dem Hersteller einfällt, die ist nur mit ihm wieder zu, kann das auch passieren, dass das nach dem Update wieder weg ist.
Die Alternative ist natürlich, sich eine eigene freie Android-Version zu installieren, hat zum Beispiel dieses CyanogenMod mit der Schreibweise, die mir gerade entfallen ist. Das Problem daran ist halt, dass das Ganze ein bisschen eine Frickellösung ist. Dort werden Teile von den, insbesondere die Treiber, von den Herstellerversionen genommen und dann das freie Android da drauf gesetzt. Das Ganze wird dann halt von Hobbybastlern integriert und funktioniert sehr unterschiedlich je nach Gerät. Es gibt Geräte, die laut deren Wiki wunderbar funktionieren sollen und mehr können als mit der Originalsoftware, und es gibt Geräte, die alle paar Minuten abstürzen.
Bis morgen. Ja.
Tschüss zusammen, schönen Abend.
Ich glaube, die Diskussion ist in der Fleischstrecke. Und wir hier sitzen wirklich auch noch auf der Generation, die Strafen bezahlt hat, die letzte Volkszählung sie nicht ausgefüllt zu haben. Und diese, ich vermute, wir kennen das zum Teil. Gesellschaftliche Diskussion darüber existiert eigentlich nicht, die wir führen. Alle Untersuchungen, die vor allem bei den Hauptnutzern, bei jungen Leuten bis 25, sagen ganz klar, das interessiert überhaupt nicht. Die haben null Interesse. Die fühlen sich, und da will ich hier ein paar Leute nehmen, aber das sind 90% fühlen sich wohl, dass ihre Daten vollkommen sicher sind. Die haben überhaupt kein Interesse daran, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Deswegen ist die Diskussion, wo kann ich mit welchem App das sperren? Geht an der Realität vorbei. Die Realität ist eine politische Diskussion. Das, was hier die Forderungen sind, das kann im Vordergrund stehen. Alles andere ist Käse. Wir rennen also hinterher, Katz-und-Maus-Spiel, Kindle lässt sich leicht prüfen, Apple ist schwierig. Das sind alles so Dinge, die aber nicht gesellschaftlich relevant sind. Das ist für eine kleine Gruppe von Leuten interessant. Das wirklich, was im Vordergrund steht, sind die Forderungen, die vorhin da waren, die politischen Forderungen. Nur so geht es.
Also, dass der hinreichend motivierte, kompetente Nutzer eine Möglichkeit hat, sich selbst zu helfen, hilft nur ihm selbst.
Es fördert auch nur die digitale Speicherung.
Das Ganze führt dann zum Beispiel zu so Situationen wie, dass Scoring-Algorithmen den Mangel an Informationen negativ bewerten, dass man zum Beispiel einen schlechten Score bekommt, weil man noch nie potenziell negativ aufgefallen ist. Es ist besser, mal einen Kredit bei der Schufa verzögert zurückgezahlt zu haben, als wenn die Schufa nichts über einen weiß. Das bewerten die negativ, oder? Weil sie den dann nicht einschätzen können. Dementsprechend ist es nicht auszuschließen, dass irgendwann bei Bewerbungen es negativ ist, wenn es von einem kein Kotze-Foto auf Facebook gibt. Das ist eine Frage, wie sich die Gesellschaft entwickelt.
Das ist natürlich auch eine Frage, wie die Gesellschaft sich entscheidet.
Ja, also ich sehe das auch als Zweigrichtung, einmal in diesem gesellschaftlichen Prozess, wo ich denke, ja, das wird man nicht mehr aufhalten können, nur noch regulieren und einschränken, oder dass man eben sagt, dieses Vertrauen, dieses System ist das Vertrauen wert, was die Leute entgegenbringen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich ganz egoistisch schon, ich will mir jetzt schon momentan helfen. Meine Frage ist, kann ich mit meinem Smartphone irgendwo hingehen und sagen, servicemäßig, ich will das jetzt geroutet verwenden?
Nein, das ist auf sich selbst hingewiesen.
Also die beste Hilfe, die man dabei geben kann, ist die Suchmaschine.
Ja, ja, ja. Ich gebe da meine Visitenkarte. Nein, ich mache das
nicht. Man kann da jetzt nicht wie zu einem
Admin-System gehen. Also das Problem ist, dass damit oft halt Lizenzbedingungen verletzt werden und das kann einem halt keiner als Dienstleistung anbieten, ohne sich angreifbar zu machen. Dementsprechend ist man da auf die Suchmaschine des geringsten Missvertrauens angewiesen.
Und es gibt für die meisten gängigen Geräte gibt es eigentlich sehr gute Anleitungen im Internet, die man auch ohne viel Fachwissen machen kann. Also da durchführen kann man wirklich nur so eine Liste mit Punkten abarbeiten muss. Und wenn man das macht und das da steht, dann funktioniert das auch.
Meistens. Wenn man zum falschen Zeitpunkt das Kabel zum Beispiel rauszieht, dann hat
das
man das
steht in der Regel aber auch dabei, dass man das Kabel nicht
rausziehen kann. Ja, aber wenn das trotzdem passiert, dann hat man nachher ein Gerät, bei dem man die Lizenzbedingungen verletzt hat, wo man dann hoffen muss, dass es bei der Garantieabwicklung das nicht auftritt.
Also am einfachsten ist dazu zu sagen, wie es bei Android-Geräten, also sehr viel einfacher als bei Apple, weil man bei den meisten Android-Geräten, also ich bin jedenfalls noch kein untergekommen, wo das nicht so wäre, die kann man nicht bricken. Also bricken heißt, man spielt irgendein falsches Betriebssystem da rein, dann startet das Gerät nicht mehr. Wenn man das macht, kriegt man die normalerweise in so einen Notstatus versetzt, von dem aus man ein neues Betriebssystem einspielen kann und im schlimmsten Fall den Lieferzustand wiederherstellen kann. Das ist meines Wissens nicht bei allen Herstellern so, also bei Apple, glaube ich, geht es nicht. Das heißt, wenn man da die Firmware kaputt gespielt hat, dann ist das Ding mit dem Reimer. Das sollte man, wenn man sich so ein Gerät kauft, und das tatsächlich auch mal bedenken.
Bei Apple sollte man sowieso nichts kaufen.
Oh. Wenn ich jetzt keine konkreten Kaufempfehlungen abgeben.
Außer ich habe ja keine Kaufempfehlung gesagt.
Genau. Ich habe noch eine ganz konkrete. Ein Freund von mir will sich ein iPhone kaufen. Er hatte vorhin gesagt, man kann immer nur eine Anwendung, eine Art drauf haben. Das ist das Apple-Prinzip. Das heißt, ein Mailprogramm, eine Kartenanwendung.
Das ist etwas spezieller, die Regelung.
Ja.
Die Regelung sagt, du darfst keine Anwendung und Export benutzen, die bereits von Apple gelieferte Funktionalität nachahmen oder verbessern oder ersetzen. Also,
es gibt quasi ein Mailprogramm, was da schon drauf ist, wenn man das Gerät kauft. Und weil das Mailprogramm, was von Apple kommt, das kann man benutzen, andere werden nicht zugelassen. Ein anderes bekanntes Beispiel, weil das jetzt auch gerade durch die Presse ging, ist diese Maps-Anwendung. Die haben ja das Google Maps rausgeworfen und ihr eigenes draufgeschmissen, was schon katastrophal gewesen ist, weil die Karten nicht stimmen. Es gibt keine Möglichkeit, Google Maps wieder zu installieren, weil es gibt ja schon ein Kartenprogramm, das von Apple kommt, und deswegen darf kein anderer Hersteller Kartenprogramm liefern.
Und das heißt, der hat dann auch gar keine Auswahl mit den anderen Sachen.
Also von Drittherstellern geht das. Also es gibt verschiedene von Programmen, die es im App Store gibt, gibt es auch durchaus verschiedene Lösungen von unterschiedlichen Herstellern. Nur wenn ein Programm eine Funktionalität liefert, die Apple selbst eingebaut hat, dann darf es nicht verkauft werden.
Es gibt noch mehr Einschränkungen. Zum Beispiel gab es lange Zeit im Apple Store die VLC-Anwendung, also ein freies Programm, um Musik- und Videodateien abzuspielen, bis Apple aufgefallen ist, dass VLC, also Videoladen-Client, ein Open-Source-Programm ist und die Unverschämtheit hatten, ihren Quelltext jedem zur Verfügung zu stellen. Apple hat das ausgelegt, als derjenige, der das reingestellt hat, hat einen alternativen Distributionsweg geschaffen zum Apple Store, damit die Lizenzbedingungen verletzen, sie haben VLC rausgeschmissen.
Also die sind da schon sehr, sehr restriktiv.
Der seltsamste Fall war, dass ein Conway's Game of Life abgelehnt wurde. Also es ist ein Spiel, beziehungsweise ein mathematisches Spiel,
weil Conway's Game of Life Turing vollständig sei und deswegen ein unzulässiger Interpreter in der Anwendung eingebaut war. Aber kein Interpreter in der Anwendung. Das ist jetzt ein bisschen sehr speziell darüber.
Die wird uns verschwiegen. Ja, sind sonst noch Fragen? Dann würde ich gerne noch ankündigen, nächsten Donnerstag, Freitag, wieder hier, selbe Zeit, ist ein Vortrag von Professor Dr. Martin Hase zum Thema
Preiswissen.
Und ist ebenso wie heute auch ein gutes Feiern. Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, wir treffen uns dienstags ab 20 Uhr in unserem Hackerspace in der Embassy in Mörderstern. Es ist in der Weberstraße 18 im Aufbauhaus. Und jeder, der Interesse hat an unseren Themen, Sachen vertiefen möchte, Fragen hat, ist herzlich willkommen, uns dort zu besuchen. Thank you.